Hi.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten.
Schwitzkasten. Schwitzkasten.
Schwitzkasten.
Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Remote!
Halt die Schnauze, ich breche jetzt wieder ab.
Alles klar.
Hey, Niklas.
Hi, ne?
Remote!
Was soll das?
Was ist los?
Es gibt Grenzen.
Ey.
Ich mach jetzt wieder aus.
Nein.
Hey, Niklas.
Lukas hat diese Episode bis jetzt zweimal abgebrochen, weil ich Remote gesagt habe.
Hey, Niklas.
Hi, Lukas. Ne?
Was geht?
Ey, Mann. Brie Bella ist zurück.
Okay, eine Chance noch. Hey, Niklas.
Hi, ne? Ich mach nichts, alles gut.
Cool.
Lukas hat die Episode viermal abgebrochen, weil ich etwas gesagt habe, eine Catchphrase. Ich wiederhole sie nicht, bricht sie wieder ab.
Kommt noch der Zeitpunkt, wo du das Thema anbringen kannst. Bis dahin möchte ich nicht darüber sprechen.
Alles klar.
Gut.
Okay.
So, dann eröffnen wir doch ein Getränk.
Ja, mach auf den Dreck. So.
Ah, schön. So, es ward ein Royal Rumble gewesen.
Ja, Mann.
Genau genommen, also sogar zwei Royal Rumble Matches und zwei weitere Matches um Titel und Karriere. Ein durchaus bewegendes Stück Event.
Warum machst du so viele Pausen zwischen deinen Wörtern? Hast du einen Schlaganfall?
Nee, ich versuche zu überbrücken, bis du fertig bist mit Getränk, damit wir anstoßen können.
Das ist deine Art zu überbrücken?
Ja, ich könnte viel sagen oder ich kann das, was ich sage, langsam sagen. Ich habe mich für Letzteres entschieden.
Okay.
Cheers.
Cheers auf Jeska.
Also beziehungsweise offensichtlich habe ich es ja nicht mal langsam gesagt, sondern einfach zwischendurch gemerkt, ich muss Pausen zwischen die Wörter machen.
Du wirst geblendet, oder? Von der Lampe?
Nee, ist wirklich einfach nur, weil ich mich gerade kratze hier.
Ja, ist klar.
Ja, irgendwo, mein Nicht-Mikrofonarm muss irgendwo hin und jetzt gerade lege ich ihn auf meine Stirn.
Ja, krass. Reduziere deinen Arm nicht darauf, dass er kein Mikrofon hat. Ja.
Ja. Stimmt, er könnte eine Flasche halten.
Ey.
Sehr gut. So, ich trinke hier eine Paulaner Spezi.
Ja.
Und du?
Ich habe hier einen Zwickel, altes Mädchen.
Ey, bestes Etikett aller Biere, die du so trinkst.
Ja, ist wirklich ein schönes Etikett von Ratsherren. Unfiltriert. Unfiltriert war auch dieser Royal Rumble, Alter.
Unfiltriert ins System rein.
Ja, Mann. Heute ist schon Sonntagabend während dieser Aufnahme. Wir haben gestern den Rumble live geguckt, wie wahrscheinlich viele. Das ging zur mitteleuropäischen Zeit.
Ja.
Ja, aber wir waren nachher einfach zu fertig. War irgendwie dann nach Mitternacht und irgendwie dachten wir uns, okay, schlafen wir mal eine Nacht drüber. Ist generell auch gar nicht so schlecht. Hat Vor- und Nachteile.
Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Aber der Hauptgrund ist einfach, dass wir gottlos mit griechischer Nahrung vollgetankt waren.
Stimmt.
Und dementsprechend mein Körper einfach in liegende Positionen sich begeben wollte.
Ja, Mann. Ich habe das heute noch gemerkt, ey. Ich habe heute seit, 13, 15 Jahren oder so mal wieder Parcours gemacht.
Ja.
Shoutout die Halle am Oberhafen. Ich weiß nicht, kennst du das da?
Nee.
Das ist halt eine fucking Halle mit, wo wild Dinge rumstehen. Aber schöner Ort. Ey, früher während des Studiums echt viel Parcours gemacht, jede Woche so ein, zwei Mal. Richtig drin gewesen und dann jetzt ewig nicht, aber einfach wieder reingehauen. Ich war tot danach. Also wirklich, keine Ahnung. Also es klappte alles so, habe alles gemacht so, aber Alter, deswegen, ich habe Lukas heute auch nochmal gesagt, heute Nachmittag, ey, vielleicht kann ich diese Aufnahmen nicht aufnehmen, weil ich zu fertig bin. Ich habe echt eine gute Grundfitness und so, aber das ist dann nochmal eine andere Belastung. Aber irgendwie mussten, hart Bock hier drüber zu reden.
Ja.
Und Kaffee hilft dann auch.
Ey, und es ist außerdem ein Sonntag bei minus 6 Grad, die sich anfühlen wie minus 18.
Ja.
So, das kommt ja auch noch hinzu.
Ja, stimmt.
Aber hier sind wir.
Hier sind wir.
So.
Ja, Mann.
Gehen wir rein direkt, oder?
Ja.
So, gehen wir rein in die Singles-Matches oder in eins der Rumble-Matches?
Erstmal Meta?
Ja, okay.
Wie fandst du das Event so an sich?
Hat mich unterhalten.
Ja.
Und du?
Unterhaltungsfaktor stark, hat mir viel gezeigt, so,
ja.
Im Positiven wie im Negativen.
Ja.
Ich glaube, dieser Royal Rumble, mal die Rumble-Matches genommen, Aber auch das, nee, auch das ganze Event, so mit dem auch, wo es stattfand und so, und hat mir die schlechtesten Seiten von WWE gezeigt, aber im Event dann selbst auch irgendwie das, was ich an WWE liebe. Mhm. Also ganz ambivalenter Shit.
Ja,
so.
Ja.
Ich bin physisch abgestoßen von vielen Dingen, die so passiert sind. Jetzt nicht kreativ, sondern so mit dem Drumherum. Saudi-Arabien, Riyadh, diese komische Spielzeugstadt.
Ja.
Diese Farben und bunten Lichter und künstlichen Dinge, so.
Gefühlte Viertelstunde Feuerwerk am Ende.
Ja, Lukas und ich haben uns noch hart darüber ausgetauscht, ob das real ist oder nicht. Ich vertrete die Position, dass das nicht real war, weil es zu lang war und die gesamte Stadt nachts um zwei aufgeweckt hätte.
Als würde sich irgendjemand in diesem Land darum scheren, wie es irgendjemandem geht.
Die müssen schon keine Steuern zahlen, ne? Dann können sie auch, können sie auch einfach mal nachts geweckt werden. Ja.
Im Zweifelsfall waren Hotels an dem Tag teurer, weil es halt eine Show gibt draußen zu sehen in Form des Feuerwerkes und nicht etwa, weil einen das wach halten könnte oder so.
Ich leg mich fest, dass das künstlich, dass das generiert war, dass das ein AI-Ding war. Aber ja, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Aber genau, also dieses Riyadh-Ding, und das wird auch nächstes Jahr bei WrestleMania so sein.
Ja.
Weirdste Scheiße, so. Ich weiß gar nicht, nimmt mir was, aber dann habe ich halt irgendwie im Positiven wiederum gesehen, gerade auch so in den beiden Singles-Matches, was ich halt mag an WWE und deswegen ich den Scheiß gucke so. Und das ist halt die emotionale Verbindung, die ich zu vielen Wrestlern und Wrestlerinnen habe. So.
Hm.
Ich weiß nicht, bei all dem Ganzen, ich sag ja immer, die sind in der Capitalism-Era, so, diesem Ganzen wirklich turbokapitalistischen Sports-Entertainment mit Sports-Washing an allen Ecken und Kanten so, schafft es dann doch irgendwie mir immer wieder zu zeigen, warum ich irgendwie Bock habe und mir auch irgendwie Bock einzupflanzen, indem ich dann diese Leute sehe. Historisch gebaut über teilweise Jahrzehnte. So, ne? Wir reden heute Abend hier noch über AJ Styles, der sein letztes Match hatte.
Fucking AJ Styles, Mann.
Also das, ja genau, deswegen ganz ambivalente Nummer, aber über allem steht, ich war dann doch sehr gut unterhalten und wir hatten auch einfach sehr viel Spaß beim Gucken. Ich weiß nicht, ob es an uns liegt, an Charles Robinson oder am Event.
Es liegt auch an Charles Robinson. Oh Leute, ich kann das nicht reproduzieren.
Kann man nicht.
Was in diesem Match los war zwischen Sami Zayn und Drew McIntyre und Charles Robinson.
Wir haben viel auf Charles Robinson
gehabt. Wir haben wirklich sehr viel Spaß daran gehabt.
Ja.
Muss man live dabei gewesen sein.
Ja,
ich habe auch so mein abschließender Gedanke zum Rumble an dem Abend war so ein bisschen so, und das hast du jetzt einfach ein bisschen schöner ausgebreitet, ausgeführt. Der war so irgendwie, hey, das war irgendwie ein ziemlich passender Querschnitt durch den Status quo von WWE.
Mhm.
So.
Mhm.
Mit all dem, was da an Potenzial ist, mit all dem, was da an liegen gelassenem Potenzial ist, mit all dem, was dort eben an großartiger Historie und tollen Momenten ist, mit all dem, was da aber auch in so, weiß ich nicht, so unmotiviert durchgenudeltem Scheiß ist, mit all dem, was daran hochproblematisch durchkapitalisiert ist, mit all dem, was aber mit den Mitteln dieser großen Inszenierungen wiederum künstlerisch, emotional toll erzählt ist. Und, und all diese Ambivalenzen, so diese wirklich krassen Licht- und Schattendinger, das war halt alles da. Es war wirklich ein extrem bezeichnendes Event für, wo WWE gerade steht.
Ja.
So, und deswegen passt diese bewusst ganz kurze Reaktion, die ich dir zuerst gegeben habe, halt schon wieder ganz gut. Es hat mich unterhalten, ist das Gefühl, das erstmal zurückbleibt, so. Aber da ist halt noch, natürlich, wenn man tiefer reingeht, dann eine Menge mehr. Es ist eine Menge mehr als nur Unterhaltung, aber es ist auch eine Menge mehr Scheiß. der Preis dieser Unterhaltung ist. So. Im Kreativen natürlich wie im geschäftlichen, moralischen, ethischen, whatever, so wie du willst.
Ja. Wir haben ja eine ausführliche Preview zu diesem Royal Rumble gemacht.
Ja.
Und da hatte ich noch mal zwischendrin mal irgendwie so überlegt und gesagt, irgendwie, dass das vielleicht der am schlechtesten gebookte Royal Rumble ever ist, so im Vorfeld. So einfach, weil halt wenig aufgebaut wurde, ne? Weil wenig, wenig Dringlichkeit in der Motivation da war.
Ja.
Der einzelnen Leute. Es gab irgendwie super wenige, die wirklich dringlich gesagt haben, ich muss das Ding gewinnen.
Ja.
So, ich will das gewinnen. Es gibt super wenige, die Momentum hatten. Da sind viele Verlierer drin, die die letzten Wochen wichtige Matches verloren haben und jetzt über den Rumble halt wieder irgendwie, sich positionieren wollten. Aber mir fehlte halt, außer bei Finn Balor, die Dringlichkeit. Und der war im Endeffekt nicht da drin.
Gar nicht. Und so. Gar nicht da.
Und der Einzige, der Momentum hat, war Gunther. Genau. So. Und eigentlich ist es total schlüssig, dass dann jemand den Men's Rumble gewinnt. Also ich rede jetzt gerade vor allem über den Men's Rumble. Der halt kein Momentum braucht, sondern der einfach halt der Star ist, den man halt einfach über das Jahr 2025 hinweg eine Handvoll Male zurückgeholt hat, also Comeback Reigns so. Der war dann für einen Abend da, hat Superman Punches gemacht und es wäre gegangen so und alle rufen OTC. Und der kommt jetzt halt rein, hat die Star Power und gewinnt das Ding ohne jegliches Momentum. Der war nicht mal im Vorfeld da. Es gab ein Videopackage, was erzählt hat, dass er da drin ist im Rumble-Match. So, also es ist halt irgendwie schlüssig, zum Aufbau will ich sagen, dass Roman Reigns gewinnt. So hat dich und mich halt eher ernüchtert zurückgelassen, so, weil wir natürlich auch über das, was wir in der Preview gemunkelt und spekuliert haben, so, wir sind ja durchgedreht, so was Theorien angeht, richtig schöne Ideen gehabt, wurden dann halt so ein bisschen enttäuscht, wohl wissend, dass der Rumble ja immer mehr so von seinem eigenen Mythos lebt, der Mythos Rumble.
Schön gesagt, ja.
Es kommen super viele krasse Leute zurück. Es gibt Debüts, so, ne?
Ja.
Diese ganzen Sachen. WWE spielt ja damit. Chris Jericho Referenzen wurden in den letzten Wochen gegeben von Leuten wie Adam Pearce auf Social Media und so.
Ja.
Und dann kommt der halt nicht. So, ne? Also solche Sachen, das finde ich, ich finde das halt einfach wild, so, dass man auch immer wieder ein bisschen, also so geht's mir, drauf reinfällt, so ein bisschen.
Ja.
Und dann sonst was für Shit erwartet.
Ja.
Gleichzeitig ist es ja aber auch nicht so, dass man jetzt hier gar nichts bekommen hat. Es gab geile Debüts zum Beispiel. Aber man hat auch, wie du eben gesagt hast, viel liegen lassen, glaube ich, irgendwo. Gucken wir mal. Sollen wir vielleicht mit den, sag du erstmal was. Ich trinke ein Bier. Langer Monolog.
Nee, sehr gut. Ich schließe mich da eigentlich weitestgehend an. So, also der Rumble hatte klassischerweise sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, wenn ich jetzt die Rumble-Matches nehme, all das, was Rumble-Matches halt so haben. Ne? Die kleinen Geschichten zwischendrin. So. Und die Momente, die Dinge, die man erwartet hat, die Dinge, die aber auch überraschend sind. So. Und dort wiederum, und das gilt für beide Matches gleichermaßen, in der Qualität sowohl die kleinen Geschichten, die schön waren, über die man sich gefreut hat, so, die Bock machen auf mehr, als auch die kleinen Geschichten, wo man sich fragt, ob irgendjemand halt mehr als, keine Ahnung, ey, 2 Zettel Klopapier sich Zeit genommen hat, das zu skripten, was da gerade passiert. So.
Ja.
Also es gab so irgendwie alles davon und ich finde es tatsächlich immer wieder faszinierend zu beobachten, wie innerhalb eines Matches, das halt eine gute Stunde lang geht, die Qualität von Hirnschmalz so weit auseinanderdriften kann. So, also weißt du, wie passiert das? Wie entsteht das? Denkt sich dann halt so jemand zwischendurch so, während man über irgendwie den großen Plan für den und den Arc in dem Match spricht, dann redet so einer dazwischen, ja, aber wir müssen doch noch hier Dings. Und dann wischen die das so weg und der schiebt dann irgendwie nur noch so klebt irgendwie so ein Post-it am Ende noch auf den Ablaufzettel. Ich weiß es halt nicht so, weißt du? Diese Zerfahrenheit von diesem Match, die irgendwie auch charakteristisch ist und auch irgendwie ja geil, so ehrlich gesagt, dass es in so Waves geht und so ein bisschen dieses, weiß ich nicht, also sich wirklich überraschend anfühlen lässt, dass das aber einhergeht mit solchen Qualitätsschwankungen, das will mir irgendwie nicht in den Kopf, weiß ich nicht.
Ich weiß genau, was du meinst. Zerfahren halt ist ein schönes Wort dafür. Royal Rumbles sind immer zerfahren.
Schon, ne?
Ja, ja. Und manchmal mehr, manchmal weniger. Dieser war sehr zerfahren. Es gab so einen Post-it oder einen Kommentar, wenn ich jetzt mal an diesen Tisch denke, den du gerade aufgemacht hast.
Ja.
Wo stell ich mir so vor, einer sagt so, ey Leute, so 5 Minuten vor Meetingende. Mhm. Leute, wir hatten eine Sache vergessen, wir haben Lesnar noch nicht eliminiert. Ja. Und dann irgendwer so, oh, ja, pass auf, wen haben wir noch drin? Fuck man, hier Cody und Laurencio Alfonso Knight sind noch da. Pass auf, wenn Jey Uso reinkommt, haben wir noch mal kurz Zeit. Während der Entrance, alle so, haben einen Witz gemacht, aber das dann nicht ausgeführt, das blieb dann stehen am Ende des Meetings. Und dann wird Lesnar während der Entrance von Jey Uso eliminiert. Also es passierten wirklich sehr seltsame Dinge in diesem Match. So,
ja.
Ne?
Ja.
Ja. Keine Ahnung, was die Zerfahrenheit des Men's Rumbles angeht, es ist eine Sache so, mich hat ein bisschen schockiert, dass dann doch einige Leute nicht da waren. Nämlich das, was man so ein bisschen versucht hat zu bauen. So eben diese Finn Balor-Sache zum Beispiel, dass der nicht drin war. So, obwohl der so dringend rein musste eigentlich und wollte.
Ja.
Der war dann da nicht drin, so irgendwie. Und genau, Jericho, aber auch so Leute wie, weißt du, so ein Kamala Hayes war einfach nicht da. So.
Ja, true.
So, what?
Weißt du? Stimmt.
Irgendwie Kit Wilson, Alter, voll auf der absoluten Euphoriewelle schwebend.
Ja, Mann.
Kommt da nicht rein, verpasste Chance. Also so ein paar verpasste Chancen tun mir halt weh.
Ja.
So, wo ich jetzt auch nicht denke, das muss jetzt nicht das Riesending sein. Ich brauche jetzt nicht unbedingt den Chris Jericho-Moment oder so.
Ja.
Aber so ein paar Leute, die so No-Brainer sind, musst du eigentlich da reinbringen. Dafür hast du halt einen Leguan drin und ein Skelett.
Ja.
Also da ist ein Leguan und ein Skelett drin.
Da so, sind ein Leguan und ein Skelett drin, ja.
Aber nicht Kit Wilson, so.
Nein.
Tama Tonga, also sexiest man alive, bestes Lederjacken-Game ever. Schönste Frisur. Beste Goldkette, nicht drin.
Ja.
Hör auf, so.
Ja.
Nakamura auch nicht, ne?
Nakamura auch nicht.
Also genau, also ganz komisch. Phoenix wurde verheizt. Seltsame Entscheidung. Aber dann halt auch geiler Shit, so, ne? Geiler Shit mit Debütanten vor allem oder auch Leuten, die ganz kurz erst im Main-Roster sind. Es gab diesen einen Moment, wo halt irgendwie der Fokus, es waren auch nicht viele drin gerade, aber der Fokus lag auf 3 Männer, die im Ring stehen. Und das waren Javon Evans, Trick Williams und Obafemi.
Ja, Mann.
Und es gab NXT-Chance.
Ja, richtig geil.
Die drei, Alter, haben einfach nochmal gezeigt, so wer sie sind und wo es hingeht.
Ja.
Also für viele junge Wrestler hat dieser Men's Rumble, glaube ich, sehr viel Zukunft bereitet.
Ja, ja, voll. Da war, glaube ich, mit den dreien noch Damian Priest mit drin, so im Match, aber lag halt irgendwie gerade. Genau. Und das waren so diese drei, die dann im Mittelpunkt standen. Das war richtig, richtig nice. Ja.
Ja, die haben ein geiles Match gemacht, ne? Die Entrance von Williams ist der krankste Shit.
Ja, Mann.
Also wie viel Star kann man von 0 auf 180 werden?
Voll, dass der auch reinkommt und einfach in diesem weißen Pelz erstmal die ersten Dinger verteilt. So. Super geil. Also ich fühle Trick Williams extrem. So.
Crazy.
Ja.
Obafemi auch ein geiles Ding, geil, dominant. Ich habe dich noch gefragt während des Rumbles, so, ey Mann, ich achte gerade so ein bisschen auf Obafemis Charakter, so, was wird der, was ist der? Ist gar nicht so unbedingt auf Heel und Face ausgelegt, aber so generell, und du hast gesagt, so, er ist ein selbstsicherer, dominanter Typ.
Der ist der, als der er zurückkam, als er bei NXT wieder von seiner längeren Auszeit gelandet ist.
Ja.
Als er halt so in Nigeria wieder war und keine Ahnung, so sich selbst sozusagen nochmal reflektiert, was auch immer die Geschichte da war, so. Aber der kam ja einfach wirklich
gegen Elefanten gerasselt.
Ja, genau. Mehr als vorher noch als der Ruler zurück. So. Und mit diesem Selbstverständnis ist er auch in das Match gegangen.
Ja.
So, das war schon geil.
Hat immer noch kein Roster.
Nee. Ja.
Schöner Moment auch dann. Die haben Lesnar und Femi halt sehr geil gegenübergestellt.
Oh ja.
Und einfach sich erstmal nicht berühren lassen. Dann kamen immer Leute rein, haben sie Pause gemacht, dann standen sie wieder gegenüber. So, schönes Ding.
Nicht berühren lassen ist wirklich geil. Bis Lesnar irgendwann die Grenze übertreten hat
und
sich Femi vorgeknöpft hat. So, bis dahin haben die sich nicht nur irgendwie miteinander konfrontiert oder gegenseitig, sondern wirklich nicht berührt.
Angeguckt so. Haben sie sich.
Ja. Über eine ganze Weile. Es war schön beobachtet, als wir geschaut haben.
Ich habe dir in der Preview gesagt, dass ich das Match als Sensationsmatch bei Mania sehe zwischen den beiden. Mhm. Und kann man machen nach dem Rumble jetzt.
Ja.
So, im Endeffekt hat Lesnar dann auch so ein bisschen ja ausgenutzt, dass er halt einfach die Erfahrung hat, so, ne? Weil Femi war irgendwann abgelenkt mit jemandem,
ja,
und hat kurz den Rücken zugewandt und dann wurde er eliminiert von Lesnar. Also da ist was gemacht. So, Femi wird so, glaube ich, auch Kayfabe charakterlich für die Zukunft bereitet, so.
Mhm.
Ich mag eigentlich diese Geschichten. Du hattest das in der Preview so schön gesagt zu irgendjemandem, der gerade, ach ja, zu Boom Pika! So, dass er halt quasi gerade so einen Prozess durchmacht, wo er zum Beispiel, wo er so ein bisschen lernt, dass er jetzt auch mal ruhig sein muss oder ja, so, ne, sein Temperament kontrolliert und so. Und solche Geschichten sind eigentlich geil. Könnte man Femi gut erzählen. Schwächen ausmerzen im Laufe der Monate.
Total, total. Weil, also ich finde die Meta-Story von Femi, die ich gesehen habe, die erzähle ich dir gleich, die finde ich eigentlich ganz schön. Und zwar, also ich meine, ne, Oberfemi hat die ersten, keine Ahnung, 10, nee, mehr. Wie lange dauert das, bis ein Neuer reinkommt? 5 Minuten, ne?
So, keine dann Ahnung,
halt,
Zahlen.
Irgendwie die ersten 20 Minuten dieses Matches halt einfach dominiert. So, der hat den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften, alle nacheinander eliminiert. So.
Ja.
Am längsten von den drin war noch Solo Sikoa, den hat er kurz bevor der nächste reinkam, Rey Mysterio, noch rausgeschmissen. So, einfach alle nacheinander weggebürstet. Und dann war Damian Priest an Nummer 7 der Erste, der dann Oberfemi ja überstehen konnte erst einmal. So.
Ja.
Und aber ab diesem Zeitpunkt hat Oberfemi keine einzige weitere Elimination mehr gehabt. Er hat nur diese ersten 5. So.
Ja.
Und das ist für mich auch so mit dem Fokus, den man auf Femi hatte und sein, ne, wie er sich so gezeigt hat, so die Selbstsicherheit, mit der er da auch agiert hat, finde ich das total geil, weil Oberfemi ist jetzt einfach one-on-one quasi untouchable als wirklich krasses Monster direkt positioniert. Mhm. So. Aber ab dem Zeitpunkt, wo es halt wuselig wird, so, und wo einfach unvorhergesehene Dinge passieren, ja, hat er das halt einfach noch nicht gehabt. So, es ist neu für ihn. Es ist vielleicht etwas, dem er noch Herr werden muss. Und in genau so einem Gewusel wurde er dann ja auch am Ende irgendwie eliminiert. So, zwar von Brock Lesnar, also demjenigen, der ihn mir am ehesten ohnehin körperlich noch das Wasser reichen kann. Aber dennoch, so, ab dem Zeitpunkt, wo eben mehr als ein Gegner für ihn da waren und er sich nicht auf ein One-on-One fokussieren konnte, da hat er seine Dominanz ein Stück weit eingebüßt. So, er hat immer noch Momente gehabt, aber er konnte das Match nicht mehr dominieren.
Mhm.
Und das finde ich für einen Einstand trotzdem geil, weil er direkt super stark positioniert ist, aber auch mit einer klaren Aufgabe, so, und etwas, wo er sich noch entwickeln kann auf diesem direkt aber super hoch angesetzten Niveau. Ich meine, er hat 39 Minuten trotzdem in dem Match verbracht, ne? Mhm. So, das ist aber eine gut erzählte Debütgeschichte für diesen Dude Oberfemi mit diesen Eigenschaften, die er so hat.
Ja, Debütgeschichte gut. Auch von Powerhouse Hobbs und Royce Keys. So.
Ja.
Also es gab ja einen Ochsen-Rumble eine Zeit lang, so, ne?
Es gab einen Ochsen-Rumble, ja.
Darf man nicht vergessen.
Ja.
Royce Keys auch zurück.
Im Wrestling-Ring, genau.
Schönes Ding, dass man erst Powerhouse Hobbs auf den Thron setzt.
Ja.
Hat man damals das erste Mal, glaube ich, mit Asuka gemacht, die irgendwie ihren alten Namen. Nee, mit irgendwie, weiß ich nicht mehr, was Asuka? Ja, ich glaube, es stand erst Kana.
Kana geschrieben.
Und dann kam sie als Asuka. Ja, ja, ist geil. Also Powerhouse Hobbs hat abgeliefert, oder?
Schon.
Irgendwie.
Also kurz, ne? War 10 Minütchen drin.
Ja.
So, aber kam direkt rein mit Authority.
Ja.
So. Ja, und hat dann aber auch mit Bronson Reed, glaube ich, einen ganz guten Gegner sich dann da letztendlich geangelt, der ihn eliminiert hat, bei dem man guten Gewissens sagen kann, wenn das jetzt die Follow-up-Geschichte ist, dann hat Royce Keys jetzt nicht unbedingt Kleinvieh abbekommen. So.
Ja, voll.
Das ist immerhin der Typ, der den späteren Rumble-Sieger Roman Reigns besiegt hat, one-on-one. So.
Stimmt.
Dieser Bronson.
Bronson! Royce übrigens der Name von Hobbs ersten Sohn und Keith ist der Mädchenname der Mutter. Also ein schöner emotionaler Name.
Ja, das ist süß, das finde ich gut.
Finde ich auch immer schön, sowas.
Ja.
Wenn sie sich das selbst aussuchen können. Stabiler Name generell.
Royce Keith?
Ja, voll. Ja. Kann man irgendwie
mag machen. Ich, ja.
Ja, genau. Also ist er, wir könnten jetzt noch so.
Wir hatten Royce eigentlich eliminiert, sag mal. Damien Priest, guck mal, auch kein Kleinvieh.
Jo.
Ja, voll okay.
Evans ist Iron Man, hab ich das nicht getippt?
Du hast, weiß ich nicht mehr.
Ich glaube ja.
Kann sein.
Alter, du führst die Statistiken, du musst das
ja wissen. Ich habe nicht mitgeschrieben bei deinen Tipps. Ja. Habe ich dann heute gemerkt.
Geil, Wikipedia sagt hier El Grande Americano 1 und El Grande Americano 2.
Ja, absolut. Müssen sie ja jetzt.
Ey, exakt von Lukas vorausgesagt, was da passiert. Auch, dass da Originale noch stand.
Da musste ich wirklich laut lachen. Ich bin ja wirklich aus dem Raum gegangen ja. Vor Lachen.
Also es ist ein offener Raum bei Lukas, wo wir geguckt haben. Ja. Immerhin war er, aber ja, er ist aus dem Raum gegangen.
Weil ich wirklich so lustig fand, dass da tatsächlich einfach original Grande Americano stand. Ja.
Sie haben es noch nicht zu Ende gespielt, ne? Genau, wir haben ja noch gesagt, leider, dass dann noch Ludwig Kaiser und Chad Gable kommen müssen.
Genau, leider haben wir nicht das Comeback von Chad Gable gesehen, leider haben wir nicht das Comeback von Ludwig Kaiser gesehen, aber zwei Grande Americanos auf jeden Fall, ja, genau. Und der eine Grande Americano hat den anderen eliminiert. Geil. Und dann hat Trick Williams den anderen abgeräumt.
Geil. Ja. Ja, ey, ansonsten, ey, der Rumble funktionierte in sich, was die Show angeht. So, und das Publikum war halt super hyped irgendwie.
Ja.
Wenn dann am Ende noch so Leute wie Penta, Fatu, Orton und so kommen. Uso war auch bei 25, die drehen dann halt durch so, ne? Ja. Also, ja. Die Stimmung war halt durch die Leute, die da teilnehmen, schon einfach krass. Auch so ein Lesnar, der als 22 reinkommt. Zieht dann diesen Schockmoment und so.
Ja.
LA Knight hatte ein Comeback, war ja auch jetzt ein bisschen raus, eine Zeit lang.
Laut.
Funktionierte direkt. So, der war schon mit so einer kleinen schwachen Mittelphase, ne, als die ganzen Leguane und Skelette kamen und so. funktionierte das Ding an sich so für die Halle einfach.
Das eh. Also
ja.
Man muss ja auch einfach sagen, das Publikum in Saudi-Arabien, und das gilt sowohl für die Smackdown vorher als auch jetzt für die Royal Rumble Show, ey, die waren 10 von 10, ne? Die waren richtig.
Die wissen, was läuft, ne?
Die waren richtig drin, die waren richtig laut. So, ja. Das ist schon krass. Keine Ahnung, so, ob das alles gecastete Darsteller sind oder ob das Fans sind.
So. Alles denkbar?
Alles denkbar.
Wenn ich denke, dass das Feuerwerk KI war, dann kann man auch denken,
also, ne,
dass die Leute fake sind. Ja.
Genau, oder gleichgeschaltet dafür. I don't know. So, also jetzt mal im Ernst.
Hologramme aus diesen komischen Lampen an jedem Sitz, die da waren.
Oder halt einfach ein Briefing bekommen haben, was sie gefälligst zu machen haben, wenn sie da sind. So, ich weiß es nicht.
Und schächten wir uns.
Aber die Stimmung war halt irre.
Ja.
So, also wirklich irre, wie die Leute auch nicht, also stellenweise wirklich nicht auf ihren Sitzen geblieben sind und rumgehüpft sind und so weiter.
Die haben den Hannes gemacht.
Das war echt, also.
Sorry, kleiner Insider aus Live-Shows.
Hannes. Ja. das war crazy. Ey, Shoutout auch Budfried Bundy, der uns unmittelbar vor dem Rumble ein super cutes Bild geschickt hat von der Live-Cook-Session.
Ja.
Genau. Ach, und wo wir schon dabei sind, auch nochmal Shoutout an Lena, die sich jüngst nochmal für unseren Shoutout bedankte.
Unseren Shoutout vor allem. Wir haben ihr eine Q&A-Episode getributed.
Und danach ja noch unsere Post-WWE in Deutschland-Episode, weil ich das Anstoßen sozusagen auf sie, den Toast, in Anlehnung an das ganze Wochenende, in dem wir auf sie konsequent angestoßen haben, nochmal gewidmet haben.
Annalena und Trick Williams, ey, so skyrocket.
Absolut, wirklich.
In letzter Zeit.
Beide direkt ins Main Event rein, so.
Ach komm, wenn wir gerade bei Shoutouts sind, ich hole mir gleich auch noch ein Bier. Herzlichen Glückwunsch, Mario. Gestern Geburtstag am Tag des Royal Rumbles. Happy Birthday. You deserve it.
Legende.
Oh, ja, okay.
Ja.
Gut. Wir müssen auch irgendwann, also hast du eine andere Sache, sonst müssen wir irgendwann über den Gewinner reden.
Ja, aber wir müssen auch noch ein bisschen die kleinen Geschichten reinpacken. Also ich fand, weil du gerade LA Knight hattest, LA Knight in Rumble zurückzubringen, in einem Royal Rumble, wo alle von The Vision drin sind, außer Braun Breaker, darüber müssen wir auch noch reden.
Ach ja, komplett vergessen.
Die ersten 10 Sekunden des Rumbles so. Ja. Also wer hätte gedacht, dass Braun Breaker am Ende den kürzesten Auftritt im Royal Rumble an diesem Wochenende hat?
War dein Siegertipp.
Ja, wer das auf seiner Bingo-Karte hatte, ich ziehe meinen Hut. So, gleichzeitig schüttel ich auch meinen Kopf, was willst du?
Ja,
aber also alle anderen von The Vision im Match und natürlich Brock Lesnar auch im Match als so zwischendurch mal Aushilfsmitglied sozusagen von Paul Heymans Gnaden beziehungsweise Adressbuch her, dass dieser LA Knight dann halt reinkommt und direkt an sein Beef mit The Vision anknüpft und einfach zwei von den Fickern rausschmeißt, so und dann am Ende ja auch noch mit Cody Rhodes zusammen Brock Lesnar da raushieft.
Ja.
Das ist schon eine stabile Ansage für LA Knight, finde ich. So, der hat natürlich einen unmittelbaren Beef mit The Vision. So, die haben ihn rausgeprügelt aus den Shows, so rein Storyline-technisch. Aber es ist ein sehr starkes Comeback in die Fresse von dieser Faction. Das fand ich schon geil, muss ich sagen.
Schon, ne? Da hat man ein bisschen was aufgewärmt, was man lange aufgebaut hat. Das war damals diese Zeit, wo LA Knight irgendwie mit den Usos und so irgendwie immer gegen Vision und das war dieses kreisdrehende, jede Woche das gleiche Ding. Das heißt, das war schon eine Geschichte, die man hier wieder aufgewärmt hat. Im besten Sinne so, weil ich bin ja froh über alles, was man ein bisschen Storytelling hier reinpackt. So.
Ja.
Das hat man hier gemacht. Lustig, dass LA Knight von Cody Rhodes eliminiert wurde, auch wild. Ja, okay.
Cody, ey.
Cody war auch früh drin, so, ne? Früh reingekommen für so einen Top-Guy.
Alle 11, ja.
Top-Guy-Wichser.
Ja.
36 Minuten drin, stabil.
Ja, ja, und witzigerweise halt, also gut, Brock Lesnar hat er zusammen mit LA Knight eliminiert und dann auch zwei Publikumslieblinge, ne? Also, wie gesagt, LA Knight auf der einen Seite und Trick Williams, klar Heel, so, ja. Aber trotzdem,
ja.
Ähnlich wie jetzt in dieser Fehde mit, Bruder Jakob ist schon so ein Ding, so Cody versus Emporkömmling. Ich finde es immer noch interessant. Ich weiß nicht, wie doll das beabsichtigt ist, aber es gefällt mir einfach als Narrativ, da weiterhin drauf rumzureiten. Und solange man mir keinen Grund gibt, damit aufzuhören, finde ich das immer noch ganz schön.
Ja. Ja. Jo.
Chancentod Cody, ey. ja, gab's noch irgendwas an so?
Ja, wir müssen grundsätzlich einfach noch über Gunther auch reden, der als 30 reinkam nach einem kranken Match so gegen AJ Styles am Vorabend und dann noch der
was
Zweitplatzierte ist.
Am Abend.
Ach, ja, am Abend. Ja, stimmt.
Ja, stimmt. Genau. Wirklich super starkes Match gegen AJ. Das kommen wir gleich sicherlich nochmal ausführlicher zu. Aber ja, Gunther dann auf der 30 nochmal reinzuschicken, so mit der Ovation.
Immer am Ende noch dabei, so bei Rumbles.
Ja.
War schon mal Zweitplatzierter und so. Ein kranker Typ einfach.
Voll.
Wirklich, diese Anomalie Gunther, die geht mir nicht aus dem Kopf. Das ist zu krass eigentlich, dass man mit dem so steil geht.
Ich find's mega.
Wie gut und konsistent kannst du jemanden booken, so über Jahre.
Ja.
Keine Ahnung, ey, was Triple H in Gunther sieht, also ich weiß schon, was er in ihn sieht, nämlich einen der besten Wrestler, so die es gibt.
Ja.
Dass die das durchziehen, das ist so geil. Das passt gar nicht so zu diesem flashy Ding von WWE und so. Und dieses glattpolierte, was sie haben und so. Und
ist so ein geiler Gegenentwurf.
Oh, love it. Gunther ist wichtig.
Und dann schmeißt er halt Penta raus, okay, schön und gut, egal, so halbwegs. Aber dass Gunther dann ausgerechnet Randy Orton rauskickt, also der neue Legend Killer gegen den originalen Legend Killer, das schmeckt mir gut.
Ich sag dir, wie es ist. Ja. Ey Mann, ich leg mich fest, Gunther wird entweder dieses nächstes oder übernächstes Jahr Randy Orton retiren.
Ja, Gunther wird noch so einige Leute retiren. Ja. Ey, das ist... Ja.
Ich glaube, die haben sich wirklich gesagt, so, ey Mann, wir haben jetzt so viele Leute über 40, die sind doch noch alle Main Event. Fuck, die haben auch alle Titel irgendwie. Und so, ey, wir müssen da irgendwann mal aufräumen. Gunther kommt in den Raum. Grüß dich. Watschen links, rechts, zack, vorbei. Und dann,
zack, Watschen links, rechts, zack, Karriere vorbei. Ups, das war mein Handy.
Scheiß auf dein fucking Handy, Alter.
Ich weiß nicht, ob es das besser macht.
Leb doch einfach ohne Handy.
Ja, gut.
Ich hole mir mal ein Getränk gerade.
Geil.
Und du kannst dir in der Zwischenzeit überlegen, wer der Typ war, der Braun Breaker nach 10 Sekunden eliminiert hat.
Das, ey, ich will da gar keine Theorien heute drüber anstellen. Du etwa?
Nein.
Gut. Dann sind wir uns darin ja wenigstens einig. Aber tatsächlich, also ich bin wir haben das gestern beim Gucken so ein bisschen weggewischt gefühlt. So in dem, weiß ich nicht, so baff sein über das, was da passiert. Aber ich bin jetzt wirklich neugierig, wie du das eigentlich findest, was da passiert ist zum Einstieg. Also ich meine, Oberfemi kommt an eins rein und du warst überhaupt nicht amüsiert, weil du der Meinung warst, hä, du kannst doch Oberfemi nicht an eins reinschicken, das finde ich jetzt kacke. Dann kam Braun Breakers Musik und du fandst es auch kacke, dass ausgerechnet Braun Breaker gegen Oberfemi jetzt das Match starten soll. Naja, und dann passierte das letztendlich nicht, weil Braun Breaker, bevor er nach 10 Sekunden im Match von Oberfemi eliminiert wurde, von einem weiteren Hoodie-Guy gestompt und aus dem Match genommen wurde. So. Wie fandst du diesen Stunt mit dem designierten Favoriten Braun Breaker, der ja auch in der Go-Home-Smackdown nochmal, selbst in Anwesenheit von Sami Zayn, nochmal alle weggespeert hat, so ungefähr. Und eigentlich so richtig nach dem gemachten Sieger aussah.
Ja, auch mit einer Nacht drüber schlafen, sage ich dir, kannst du nicht machen. Sie haben sich ja halt entschieden, es ist irgendwo ein smarter Weg. Also sie haben halt, sie wollten halt offensichtlich Roman Reigns als Sieger haben, damit Roman Reigns jetzt einfach zur Mania Season kommt und Roman Reigns Sachen macht für Mania.
Ja.
So. Und das ist halt der Weg, den sie gewählt haben, um Braun Breaker halt eben von diesem Siegesspot zu nehmen, weil den kannst du halt auch nicht so als Dritten rausschmeißen. Ich finde, mit Breaker muss das Ding eigentlich gewinnen. Vor allem, du hast ja so Vision auch noch echt lange drin, so Logan Paul war unter den letzten Vieren.
Ja.
Irgendwie war das dann halt so ein easy way, ihn rauszuballern. Ich habe halt ein bisschen Schiss einfach nur, dass die Geschichte, die sie jetzt erzählen, damit das nicht trägt.
Ja.
Also, ja, Mann, also, Ich weiß auch nicht, wer das ist, so, ne, wer das war. Das war nicht Seth Rollins. Meine Theorie wäre, dass Seth Rollins diesen Rumble gewinnt mit einem Comeback und so Vision einen reinreibt, so, dann hätte man eine schöne Geschichte.
Ja.
Ich denke mir halt, dass man jetzt halt irgendwie Breaker mit einer Storyline nach Mania schickt, die noch irgendwie so Vision-Material mitnimmt. So. Ich weiß es halt gerade nicht. Ich weiß nicht, wer das war. Ich bin so ein bisschen in diesem, das ist schon overbooked Gedanken.
Ja.
So, dieser Hoodie-Guy, das ist halt der zweite Hoodie-Guy jetzt.
Ja.
Der jetzt kommt so nach Austin Theory, der halt so ein bisschen geholfen hat und jetzt kommt einer und der fickt sie halt so.
Boah. Wieder Austin Theory, weiß ich nicht. Das sah von der Statur her nicht danach aus.
Ah, der war kleiner als Paul und Theory.
Ich glaube, der hatte einfach so eine gebeugte Körperhaltung. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass er so klein war, aber ich. So.
Ja. Also mir hat es nicht gefallen, ich mochte es irgendwie nicht.
Ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es mir nicht nochmal angeguckt, aber ich bin nachhaltig verwirrt auch einfach von, und deswegen habe ich auch eingangs gesagt, den Stunt mit Braun Breaker, von davon, dass der nicht komplett durchgedreht ist und irgendwie alles kurz und klein geschlagen hat.
Ist aber weggegangen dann, ne?
Der hat das mit relativer Fassung getragen, fast so, als gehörte das so. So, aber halt auch dann wieder nicht so wirklich so, als gehörte das so. Also ich bin echt gespannt, was da jetzt als Auflösung kommt und bin dafür auch empfänglich, das mir zu erklären, so. Aber, also ich gehe schon mit, das hat schon Fallhöhe. Irgendwie das neue Wort in diesem Podcast.
Von dir, ja.
Aber, also, das ist schon Stunt, so. Der ist halt einfach waghalsig. Der kann auch richtig scheiße werden. Vielleicht wird's auch gut. I don't know. Ja, aber dieser Braun Breaker, der musste halt irgendwie raus auf eine Art, auf der er keinen Schaden nimmt. Und ob das so ist, dass er dadurch keinen Schaden genommen hat, da bin ich mir halt noch nicht sicher
einfach. Hm, ich auch nicht.
So.
Keine Ahnung. Also, man hatte ja erst irgendwie so einen Turn in The Vision und, auch der Hoodie-Guy wiederholt sich auf eine Art und mir ist das zu viel. Also mir ist The Vision zu, ich kritisiere die ja seit Wochen, aber es ist mir einfach jetzt nochmal ein Deut zu viel draufgepackt mit irgendetwas. So. Ich glaube, die müssen sich erstmal auf eine gewisse Art noch weiter etablieren und auch charakterlich, jeder Einzelne, charakterlich noch erstmal weiter irgendwie entwickeln oder irgendwo ankommen. Ich will die erstmal greifen müssen, bevor da immer solche Sachen passieren.
Ja.
So Vision ist mir eigentlich gerade noch zu labil, als dass man da jetzt so einen, ich sag dann auch mal, wie du Stunt fahren kann.
Mhm.
Bring ein bisschen Ruhe bei The Vision rein, mach noch was und mit den Dynamiken, etablier die Charaktere auch über die Dynamik innerhalb der Gruppe, so mach das, was du mit The Bloodline im Prinzip gemacht hast. So.
Ja.
Und dann kannst du nach und nach so große Dinge setzen, wie so ein komischer Turn oder irgend so ein Hoodie-Guy. So. Ja, don't know, ist mir zu viel, wirkt gerusht und ein bisschen zu zerfahren.
Und vielleicht ist es der Austin Theory Turn und also ist doch Austin Theory.
Aber meine Idee in der Preview schon.
Genau, den du in der Preview vorher gesagt hast, nur halt eben ohne Beteiligung von Seth Rollins in dem Event.
Hm.
Keine Ahnung. Es liegt natürlich dadurch, dass mit dem Stomp war, liegt irgendeine Affiliation zu Seth Rollins irgendwie nahe oder zumindest eine, die in die Richtung zeigen soll, wenn man das jetzt verschwörerisch denken will. Da kann alles Mögliche sein. Keine Ahnung.
Paul Heyman hat den Ref angeschrien, hat gedacht, ja. That was Seth Rollins.
So. Ja, genau.
Aber es war safe, nicht Rollins.
Also nein.
Der ist staturtechnisch schon eine ganz andere Nummer als der Hoodie Guy.
Ja, und der Stomp war auch nicht Seth Rollins-esque. So.
Ja. Also komisch, müssen wir auf die Auflassung warten.
Und warum sollte Seth Rollins sich nicht zeigen, wenn er es wäre?
Eben.
So, also genau. Weiß ich nicht so recht.
Ja.
Interesting, jedenfalls.
Tim Stübing war's. Passt von der Statur. Ja. Ich leg mich fest.
Alles klar.
Schau doch, Tim.
Ich
hab dir das Leben gerettet, Alter, damals. Nach dem Bash.
Full Nixon hat ihm das Leben gerettet.
Das stimmt.
Also vermutlich die einzige Tat, die Full Nixon auf seiner Habenseite hat. Neben einer langen Liste von Verfehlungen ist es, glaube ich, wirklich die einzige.
Ja.
Ja. Das Gegenstück zu Obafemi, der die ersten 5 Eliminations hatte, ist dann halt Roman Reigns. Der hat die letzten 5.
Dass die Femi nicht noch eine Elimination gegeben haben, Alter.
Ey, wie gesagt, kann auch genau eine Geschichte sein. Aber ja, Roman Reigns kommt an 26 rein, verbringt eine knappe Viertelstunde im Match und eliminiert halt die letzten 5. Also literally, die letzten 5.
Ohne jeglichen Momentum, war Monate nicht da. Ja, es ist Roman Reigns, Alter.
Stimmt nicht. Gunther hat Randy Orton ja noch eliminiert.
Ja.
Aber davon abgesehen, die letzten 5. Ja, sorry. Jetzt ist Roman Reigns halt der Sieger des Royal Rumbles. Wir haben in der Preview gesagt, und ich zitiere, dass das Schlimmste, was passieren kann, Zitat Ende. Und ich stehe dazu. So, ich finde, das ist, also ich check natürlich, was das so, also warum man das macht und warum man sich denkt, das ist ein Draw und das ist Money und das ist für so ein Las Vegas Event geil und so und bei all den kursierenden Dingen von so, oh, Roman Reigns Vertrag endet bald und was passiert dann? Und dann ist er noch in diesem Street Fighter Film und groß und Star und da. Aber Mann, auch diese Geschichte, die sie dann beim Rumble erzählt haben, von wegen, ich weiß gar nicht, ob es im Rumble selber war oder dann, nee, ich glaube, es war in der Post-Show. Mhm. Da waren sie halt noch so, ey, Roman Reigns hat halt gesagt, ich habe mir das jetzt 2 Jahre angeguckt, so, und ich habe euch den Platz gelassen und ihr konntet versuchen, irgendwie meinen Platz einzunehmen, aber könnt ihr ja irgendwie nicht, also muss ich jetzt.
Das hat er in der Postshow gesagt?
Es wurde über ihn gesagt, dass er das gesagt hätte. Achso. Wo auch immer er das gesagt hätte. Oder vielleicht haben sie auch das auch nicht als Zitat gesagt, aber so einordnend, so irgendwie so das Ding. Und ich finde das sehr müde. So, also, ne, ich check die Perspektive von, warum man denkt, das ist ein Draw und das ist Money und das ist Star Power.
Hat auch schöne Zähne.
Aber Roman Reigns ist halt einfach wirklich, seit er den Titel verloren hat, nicht mehr als ein Comeback. Ohne Rückenwind. Der hat halt zuletzt einfach ein Match gegen Seth Rollins und CM Punk verloren, so bei Mania. Der hat generell einfach viel Stuff verloren. So, und gewinnt jetzt halt irgendwie diesen Rumble und eliminiert halt einfach fucking Jacob Fatu, was ich schon erzählerisch funny finde. So, das finde ich schon noch geil, das kann man machen, aber dann Jey Uso, was auch witzig ist, Logan Paul, warum ist der noch drin in den letzten 4?
Wild, ja.
Und dann halt Gunther.
Und das tut weh irgendwie. Das finde ich irgendwie weird. Ich sehe Roman Reigns nicht Gunther eliminieren. Und ich finde das auch immer noch nicht real, dass ich das erlebt habe. Mhm. Und gewinnt dann diesen Rumble. So. Mhm. Wenn die beiden als letztes drin sind, egal was für ein Match Gunther vorher hatte, das funktioniert für mich irgendwie nicht. Und weiß ich nicht. Ich fühle Roman Reigns jetzt als Sieger echt nicht. Da muss wirklich was passieren, damit ich damit cool werde.
Du kannst ihn nicht fühlen. Er hat ja nichts gemacht, dass du ihn fühlen kannst. Also er hat 2025 nichts gemacht, Mann. So, nach Mania.
Ja.
Also der war ja nichts, Mann. Der kam zurück und hat ein paar Comebacks gehabt, so, aber da war er wieder weg. So, ja. Er hat wirklich nichts gemacht, deswegen kannst du ihn natürlich nicht fühlen. Ich fühle ihn auch nicht so. Du hast da mit dem Zweitplatzierten und dem Erstplatzierten die Typen, der eine hat am meisten Momentum, Siege, Dominanz, heftig, Styles retired, heftiger Heel-Heat, so unfassbar gutes Wrestling einfach die letzten Monate. Über Jahre gebauter, konsistenter Charakter. Und dann hast du jemanden, der kein Momentum hat, so, der nur von seiner Star-Power lebt. Das ist schon eine wirklich, wirklich, wirklich müde Entscheidung, Reigns hier durchgehen zu lassen. So, man macht das halt für Mania, habe ich anfangs gesagt, so, ne, das ist halt, der Star ist der größte Name, den sie jetzt haben, so.
Vielleicht.
Das konnte Cody Rhodes jetzt noch nicht erreichen, so diesen Star-Status, den Reigns hat. Da ist Cody vielleicht, wenn es gut läuft, in 2, 3, 4 Jahren, so. Cena ist weg. Ist Reigns, so, du hast Reigns. Über CM Punk können wir reden, so noch. Mhm. War aber gar nicht bei diesem Event dabei, ist Champ. Sie erzählen jetzt schon eine gute Geschichte mit Reigns, glaube ich. Wenn er jetzt die nächsten 2 Monate bis zum Rumble da ist, können sie eine gute Geschichte mit ihm erzählen. Weiß aber auch nicht so richtig, welche das sein sollte. Wahrscheinlich mit Punk. Können wir gleich mal drüber spekulieren, wo es hingeht für die SiegerInnen.
Ja.
Ja, lazy, aber ist das, was es ist.
Also rein technically ist Roman Reigns zuletzt bei SmackDown gewesen. Also ist, wenn Roman Reigns weiterhin Face ist, eigentlich Drew McIntyre sein offensichtlicher Pick.
Das Brand ist ja relativ egal bei den Picks.
Genau, er kann picken, wen er will, das ist schon klar. So, aber jetzt so von, ne, Brand und eben auch so Gesinnung, Heel Face, ist eigentlich Drew McIntyre sein Pick. Ja. Aber mit Punk hat er auf jeden Fall mehr Historie.
Ja.
So.
Punk hat das auch gesagt in der Postshow, so alle. Ah, nee, Quatsch, McIntyre hat das gesagt. McIntyre sagte, ja, Reigns, du Ficker, pick mich, alle, mach dich fertig. Fand ich geil, hat er gesagt.
Ja. und bei Punk gibt's halt einfach dieses Three-Way, was sie hatten mit Seth Rollins. Mhm. Da gibt es diese Nummer mit, beide sind von Paul Heyman betrogen worden.
Es gibt das Wargames-Match.
Richtig.
Wo sie im Käfig waren. Und,
genau, wo sie dann halt im Prinzip eine Zweckgemeinschaft waren. So, aber mit all der Spannung, die da so drin hing. Also Punk ist schon der erzählerisch spannendere Pick. Und ganz ehrlich, CM Punk gegen Roman Reigns ist von allen Matches unter Beteiligung ausschließlich über 40-jähriger Männer schon wahrscheinlich die größte One-on-One-Ansetzung, die du halt machen kannst, ne? So.
Akt ist es von den Namen her safe, Mann. Natürlich, klar. Ja. Tatsächlich genau 40. Ja.
Und dann. Und dann hatten sie aber auch dieses Three-Way mit Seth Rollins und haben beide ein Problem mit Seth Rollins und Seth Rollins hat ein Problem mit beiden und bis zu Mania könnte er wieder fit sein und es könnte auch nach dem nächsten großen Seth Rollins-Moment riechen und dann habe ich doch wieder ein bisschen Bock.
Ja, aber warum sollte Rollins in das Titelmatch reinkommen, was Reigns pickt? Macht keinen Sinn, der hat keinen Titel.
Ich sage nur, Seth Rollins kann bei WrestleMania alles machen, was er will.
Meinst du?
Ich bin einfach nur gespannt, was aus dieser Wildcard wird. So, weil er hasst beide. Seth Rollins hat den größten Mania-Moment ever auf seiner Habenseite. Er hat natürlich diesmal kein Money in the Bank-Koffer jetzt gerade, um irgendwas legal zu machen. Aber weißt du, so, da ist erzählerisch einfach was drin. Ich sag nicht, dass er unbedingt in das Match rein muss. Ich glaube auch nicht an einen Three-Way. oder so.
Ja, aber deswegen. Also
ich mag die Wildcard einfach von Seth Rollins, ist ja auch noch da, der along the way irgendetwas damit zu tun haben kann, um diese Story aufzuladen, was auch immer dann wird. So.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, der macht so Vision-Kram, wenn er überhaupt zurückkommt zu Mania. Wir sind ja über fit ist bis dahin, so Rumble war er nicht.
Das stimmt.
Der Sieger vom Rumble hat eigentlich ein One-on-One-Match. Also ich weiß nicht, ob es das schon mal gab, dass das ein Three-Way war, weil du hast ja ein garantiertes Titelmatch. Keine Ahnung. Reigns wird schon McIntyre oder Punk nehmen. Ich glaube auch an Punk. So, die Story ist da, du hast es ausgeführt.
Ja.
Ist absolut legitim. Ich glaube, man wird Punk auch dieses extreme Main Event jetzt geben. So, das muss er jetzt mitnehmen, weil nächstes Jahr wird es bestimmt nicht besser mit ihm. So. Ja, also richtig. Bitte, so, das kenne ich. Ja, und McIntyre hat, glaube ich, seinen eigenen Scheiß zu tun auf bei Mania. Mhm. Denn der hat ja bei diesem Rumble-Match nochmal eingegriffen und auch nochmal Cody weggeclaimert und eliminiert. So.
Ja.
Was steht hier bei Codys Elimination offiziell? Wer hat ihn rausgeschmissen?
Da steht Drew McIntyre. Also bei Wikipedia steht Drew McIntyre, weil es halt ohne Eingriff von irgendjemand anderem war. Also der hing da ja einfach.
Der hing da, ja.
So,
geil. Für mich, das Three-Way zwischen Rhodes, McIntyre und Fatu ist gemacht, irgendwie. Wird ein heftiges Match. Ja, und dann bleibt Punk für Reigns. Und das sind natürlich Namen, das ist geil. Wenn man Fatu Bock hat, so, dann ist das natürlich auch für ihn heftig. Richtig Bock drauf. Ist cool, man nur, also richtig Bock drauf heißt, man muss mir halt eine gute Geschichte damit erzählen. Man muss das auch mit Heyman vielleicht noch oder irgendwas. Man muss alles aufladen mit Reigns und Punk, wenn man das macht.
Ja.
Die sind ja fantastische Geschichtenerzähler.
Ja. Ja.
Nur Punk hat halt die letzten Monate keine guten Geschichten erzählt.
Nein. So. Nicht mal gute Promos gemacht in der Regel.
Genau. Deswegen bin ich so ein bisschen grundskeptisch.
Ja.
Es wird so ein bisschen same old Mania. Stand jetzt.
Ja, ist früh.
Aber Liv Morgan wird im Endeffekt Mania retten.
Und das ist doch eine gelungene Überleitung zum Women's Rumble, das ich richtig getippt habe in seinem Ausgang.
Ja.
Zum Glück, möchte ich sagen.
Was habe ich getippt?
Du hast Bianca Belair getippt.
Ja, ging knapp schief.
Knapp, ja.
Mit Alter, wie schwer kann eine Fingerverletzung sein?
Knuckles,
ja. Knuckles. Wer ist nochmal Knuckles?
Knuckles ist der Rote von Sonic, genau.
Der Hoden von Sonic?
Der Rote mit den zurückgegelten Igelhaaren.
Ich war früher in Tails verliebt. Aber ich glaube, ist Tails nicht ein Junge?
Ja, schon.
Ich dachte immer, Fuchs. Tails wäre ein Mädchen. Ich war in die Füchsin verliebt, die offenbar ein Fuchs ist.
Ja, ist okay.
Krass.
Tails ist süß.
Ja.
Ist nicht schlimm.
Tails, Alter. Konnte immer so fliegen, Schwanzbewegung.
Ja.
Okay, kann schnell mit dem Schwanz wählen, muss ein Junge sein.
Wow.
Sonic und Knuckles, Alter. Sega Mega. Sonic war das, was Mario für Nintendo ist, so ziemlich, oder?
Ja, exakt.
Wahnsinn.
Ja. Tails ist also quasi der Luigi von Sega.
Ja.
Wenn du so willst.
Oh Gott. Ja, Mann, gehen wir zum Women's Rumble, oder?
So sieht's aus.
Okay. So, was haben wir da?
Liv Morgan hat gewonnen und das ist richtig. Es gibt kein anderes Fazit als, es ist richtig, dass Liv Morgan gewonnen hat.
Ja.
Stimmt. Ey, das Women's Rumble war einfach 10 Minuten länger als das Männer Rumble.
Wirklich?
Ja. 11 sogar, wenn man Wikipedia glauben darf. Das finde ich bemerkenswert. Ich gucke gerade mal, Iron Man beim Männer Rumble war Javon Evans mit knapp 41 Minuten. Mhm. Beim Women's Rumble war es Charlotte Flair mit knapp einer Stunde. Ja. So, die Drittplatzierte, Liv Morgan, nämlich die spätere Gewinnerin, und sie ist die Drittplatzierte, was ihre Zeit im Match angeht, hat noch mehr Zeit drin verbracht als Javon Evans bei den Herren. Also ja, das Women's Rumble hat wie üblich, glaube ich, inzwischen bei Royal Rumble Events eröffnet.
Ja.
So. Fand zum 8. Mal statt, oder? Na, ist ja egal.
+/-8.
Sowas, genau.
Krass, wenn es Minus wäre, dann wäre es einfach nicht.
Das hat, genau, es wird noch 8 weitere Jahre nicht stattfinden.
Hat nicht stattgefunden.
Genau, es wird, und es wird die nächsten 8 Jahre weiterhin nicht stattfinden. Das ist dann -8. ja, so. alles, was wir über das Männer Rumble gesagt haben, gilt eigentlich auch hier.
Ein bisschen, ne? Ja.
Mit schon noch größeren qualitativen Schwankungen, ganz ehrlich. So.
Ja.
Das Männer Rumble ist eigentlich zu jedem Zeitpunkt immer mit talentierten und motivierten Leuten besetzt gewesen.
Mhm.
Das kann ich über das Women's Rumble nicht so ganz sagen.
Nee, kommt der Charlotte Flair rein, hat keinen Bock.
Ist zwar trotzdem eine Stunde drin, aber hat eine Stunde lang nicht so derbe viel Bock.
Ja, ja.
Ja, ja, sehe ich auch so.
Klar, Mann. Also, ne, wenn ich in der Preview sage und auch jetzt im Nachhinein, dass das Momentum bei den einzelnen Charakteren fehlte, so, ne?
Ja.
Dann ist das auch bei den Frauen natürlich der Fall. Du hast hier auch keine Frau, die jetzt wirklich die absolut dringliche Siegerin ist. Das heißt, niemand hat sich hingestellt. Keine Ahnung. Ivy Nile hat sich nicht hingestellt und
wow.
erzählt. Niklas, guck so in die Kamera. Niklas, ich will diesen Rumble gewinnen. Das ist meine letzte Chance, so. Ich muss das jetzt machen, so hat sie mir nicht erzählt. Und ja, du hast ja noch, ich habe ja diese ganze Momentum-Scheiße in der Preview erzählt. Und da hast du halt gesagt, so, ja, das Match muss das halt erzählen irgendwie, ne? Du wolltest die Dringlichkeit bei den Leuten im Match selbst sehen.
Ja.
Das war auch bei wirklich wenigen der Fall.
Ja.
Aber dann gab es so eine Handvoll,
ja,
die das halt gezeigt haben und ja, die das dann nicht gerettet haben in dem Sinne, so, man musste jetzt auch nicht viel retten, aber die mir gezeigt haben, so krass, die haben was vor und ich glaube, das ist für die Zukunft dieser Frauen wichtig, dass die das hier gezeigt haben, was sie gezeigt haben.
Ja.
So.
Ja.
Und das war dann wieder schön. Das heißt, ich habe dann schon versucht, mich irgendwie auf das Positive hier zu konzentrieren.
Ja.
Und das Positivste bei diesem ganzen Rumble war tatsächlich im Endeffekt für mich Brie Bella. Primo! Let's go, Brie Bella, Alter. Beste Wrestlerin, Hall of Famerin. Ey. Love it. Ja. Du hast immer nicht ausgemacht, wie eben viermal, bevor diese Episode gestartet ist. Gut, lass ich so stehen. Liv Morgan hat gewonnen.
Das ist richtig.
Um dich wieder aufzuheitern.
Ja, das ist richtig.
Ja.
Finde ich gut so und ist korrekt so.
Korrekt vor allem, ja.
Ja, wirklich. Also, ja,
gibt dir richtig und falsch.
Wenn jemand mit einer Dringlichkeit irgendwie dieses Match bestritten hat und generell einfach zu Werke geht in den letzten Wochen und Monaten, dann ist es Liv Morgan so. Also Liv Morgan hat, finde ich, schon, ohne das jetzt so so super direkt zu verbalisieren, am ehesten durch ihre Taten und ihre ganze Haltung, mit der sie sich selbst, aber auch andere um sich herum, Finn Balor zum Beispiel, auch Raquel Rodriguez, auch Roxanne Perez halt einfach angepeitscht hat, so schon gezeigt, so ey, es ist Rumble Season und Rumble Season, danach ist Mania Season, so wir brauchen Rückenwind, wir müssen was machen, so zwischendurch mal mit den Füßen an beiden Ohren gepinnt worden von Rhea Ripley so. Also jetzt nicht unbedingt mit dem ultimativen Rückenwind, was Siege angeht, da reingegangen. Aber von ihrem Selbstverständnis her finde ich schon die wirklich, ich habe sie auch als Siegerin getippt, diejenige, bei der ich finde, wenn jemand den Anspruch angemeldet hat, hier unbedingt Siegerin sein zu sollen, dann Liv Morgan. Aber auch wirklich als einzige im gesamten Roster. So.
Mhm.
Auch eine Rhea Ripley hat das null.
Ja, genau. Also viele dieser Main-Eventer-Frauen sind ja in der Tech-Team-Division irgendwie gerade gefangen. Mhm. Ich sag bewusst gefangen, weil es mich nervt auf Dauer.
Ja, man, das gibt ja Sinn, das zu sehen.
So, und auch da gehören so Ripley, Flair, Bliss, Sky, die gehören ja alle dazu. Die sind ja alle gefangen in diesen Tech-Scheiß und haben halt irgendwie jetzt nicht so wirklich gesagt, so, ja, let's go. So, okay, Liv Morgan eigentlich auch streng genommen. Die macht mit Roxanne Perez gerade viel Tech-Teamwork, aber macht halt eben auch alles andere. So,
ja,
ne? Wenn du eine Matriarchin hast bei Judgment Day, das war vorher Rhea Ripley, dann ficken die.
Ja.
So, ne? Die gehen halt durch, machen Stuff so mit Männern, mit Frauen. Das hört sich gerade an wie ein Gangbang, was ich erzähle. Aber also jetzt mal, sie tun wirklich sau viel für die Show, für andere Charaktere und für sich selbst.
Ja.
Und ja, es ist eigentlich, wenn es nicht die Geschichte ist, die ich in der Preview erzählt habe, die passieren könnte, die völlige Explosion, Implosion von Judgment Day, dann musst du eigentlich Liv Morgan hier durchziehen lassen. So. Und das hat man gemacht. Sie kam kürzlich erst zurück. Sie ist MVP dieser Women's Division. Niemand, und das beinhaltet Rhea Ripley und Becky Lynch, niemand, außer vielleicht Brie Bella, hat gerade diese Strahlkraft, diesen Willen, diese Lust einfach in jeder Performance.
Ja.
Die zieht Blicke auf sich. Die, keine Ahnung, ey, Mann, als wenn die irgendwie sich was gespritzt hat. So, die hat so Bock, die ist so richtig, ja. Die ist richtig in jedem Segment von ihr richtig drin. Ja. Die hat nach diesem, ich habe noch so ein Video-Ding gesehen, so eine Kameraperspektive irgendwie aus dem Fanblog, wie Liv Morgan nach dem Match, nach ihrem Sieg quasi dann irgendwie zurückgegangen ist, mit einem Ref noch irgendwie an der Seite. Und die Kameras waren dann irgendwie kurz von ihr weg und sie bricht sofort in Tränen aus. Sofort in Tränen ausgebrochen, weil sie emotional da so drin ist. So, ja. Ne? Hochprofessionell, weil die Kamera ging gerade weg von ihr, sie dreht sich um, geht so Richtung Gorilla und weint einfach so. Und der Ref hat sie dann noch so lachend in den Arm genommen. So. Also, die lebt das Ding. Das ist halt kein Scheiß. Das ist keine. Und deswegen funktioniert sie auch für mich, glaube ich. Das ist keine glatt polierte, durchprofessionalisierte Nummer, die sie gerade schiebt. Die will was erzählen. Die hat richtig Bock auf den Scheiß. Und ich glaub dir das.
Ich glaub dir das auch. Und es ist trotzdem eine glattpolierte, durchoptimierte, geil inszenierte Sache, aber eben auf der Basis von wirklich Willen und Leidenschaft. So. Und dieses leidenschaftliche Ding, ey, das hebt sie halt auch ab von so einer Rhea Ripley zum Beispiel gerade, die so ein bisschen, von der ich halt, also, ne, wir besprechen das ja seit Monaten so ein bisschen, das Gefühl aber, dass sie ihren Status halt weitgehend verwaltet, so. Und dann, gerade jetzt auf dem Weg zu diesem Royal Rumble hat sie auch ein paar Siege gefühlt hinterhergeschmissen bekommen in so Tag-Matches. Mhm. So, bei denen ich jetzt auch nicht das Gefühl hatte, so, oh Mann, Alter, Mami is back. So, sondern es war einfach so, ja gut, da hat Rhea das jetzt irgendwie gewonnen. So, und außer dass ihre Entrance knallt und die Leute Bock haben, sie zu sehen und sie immer noch halt diesen Status hat, sagt sie mir halt nichts. Und das ist der knallharte Unterschied zu Liv Morgan. So, die ist schrill, die ist laut, so, die zieht tatsächlich Blicke auf sich, die kreischt zwischendurch.
Die nervt.
Die fällt halt auf, die hat immer eine Mimik, die hat immer eine Körperspannung, die ist einfach immer am Start. So. Mhm. Die schmeißt sich in alles rein, ob es ihr Ding ist, ob es von der Gegnerin ist, so, die ist nicht sloppy, außer sie will sloppy sein. Mhm. Das ist alles 100% bei Liv Morgan, so. Und die war auch zum Beispiel in der Postshow dann einfach auch wieder bei 100% in ihrem Charakter drin und hat halt genervt, so. Und es ist super. Es ist wirklich fantastisch. Liv Morgan ist belebend.
Ja.
Sie ist wirklich belebend für diese, ja. Women's Division, in der tatsächlich, wie du so schön gesagt hast, so vieles in irgendwelchen Tag-Team-Szenarien gefangen ist und generell ich das Gefühl habe, dass viele Akteurinnen in irgendwas feststecken. Das muss nicht unbedingt das Writing sein, das kann auch an denen selber liegen oder so, dass die gerade nicht diesen Funken finden, so, der sie richtig sprudeln lässt, der wirklich das Feuer entflammt, so. Da ist Liv Morgan einfach so eine schöne Ausnahme. Sie ist nicht die einzige, da gab's noch ein paar in dem Match, aber auf diesem Star-Level, so, ist Liv Morgan unter den Rumble-Teilnehmerinnen tatsächlich das eine Positivbeispiel und deswegen die richtige Siegerin hier. So.
Für die Siegerin Positivbeispiel, ja. Ich habe hier noch andere Positivbeispiele, muss ich sagen. Aber lass mir dir noch ein. Ich will dir vielleicht das größte Versäumnis sagen, was man mit Liv Morgan gemacht hat bei WWE. So. Man hat sie nicht unter ihrem Geburtsnamen antreten lassen.
Der ist krass.
Digga, Liv Morgan, haltet euch fest, heißt Gianna Jean Daddio.
Ja.
Gianna Jean Daddio in Judgment Day mit Dominic Mysterio und so. Himmel!
Ja.
Was auch krank ist, ist neben dem Namen, die ist erst 31. Mhm. Wie kann die denn erst 31 sein? Hat die bei NXT mit 15 angefangen oder was?
Nee, aber früh. Geil. Ich glaube so mit 20 oder sowas.
Ey, die macht den Scheiß noch über 10 Jahre.
Ja. War der NXT-Debüt 2014. Na, guck mal. Da war sie tatsächlich 20. Oder 19 vielleicht.
Gianna Jean Daddio, Alter, leck mich am Arsch. Das ist der geilste Name im Wrestling. Also unabhängig für Mann, Frau, Leguan, Skelett. Gianna Jean Daddio.
Daddio, generell, was ist das für ein geiler Nachname?
Ja, okay, sorry. Du hast vollkommen recht mit allem, was du gesagt hast. Ich freue mich sehr für sie und ich rezitiere dich. Das wird das Jahr von Liv Morgan.
Ja, das ist jetzt schon das Jahr von Liv Morgan.
Das sollte letztes Jahr das Jahr von Liv Morgan sein, vor der Verletzung.
Tatsächlich, ja. 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 Ja.
Damn, aber sie ist 31, mein Gott, da kann man noch mal ein bisschen, da kann man ein paar Jahre noch mal verschieben.
Ja. Ey Mann, und auch dieses Match hat das halt wieder gezeigt. So. Also ist jetzt nicht nur so, als wäre sie nur die Siegerin, sondern sie hat halt auch einfach nochmal für Kontroverse gesorgt, indem sie einfach ihre langjährige Partnerin und Judgment Day Partnerin,
ja,
Raquel Rodriguez rausgehauen hat. So, an was war sie? Drittletzte oder so?
Mit einem Lächeln auch.
Mit einem Lächeln, ja.
Dritte oder Viertletzte, ja.
Und dann halt am Ende gesagt hat so, ey Mann, Raquel, die wird sich für mich freuen, dass ich das Ding gewonnen habe, so.
Ja.
Wir sind Sisters, Alter, das ist schon okay.
So. Ja.
Raquels Gesichtsausdruck sah nicht so danach aus.
Aber muss man auch schauen, ne? Zwischen den drei Frauen bei Judgment Day, aber auch mit Finn Balor noch da drin, ist halt, da ist halt schon noch viel Spannung drin.
Ja.
Die mir gerade ein bisschen besser im Sinne von subtiler und organischer erzählt wird, als zum Beispiel bei The Vision.
Ja.
Wo mir einfach zu viel Stumpfheit passiert. Das ist ein bisschen zu offensichtlich, ist ein bisschen, keine Ahnung, es ist einfach, es fühlt sich nicht so feinfühlig an. Ich glaube, Judgment Day hat einfach weiterhin ein gutes Feingefühl und viel Potenzial in dem, was da noch kommt. Ja, richtig Bock auf das, was Roxanne Perez noch so machen wird in den nächsten Jahren. Mit Liv Morgan, die alle hochziehen wird.
Ja.
Aber lass mich dir mal gerade noch ein paar Positivbeispiele nennen. Ich habe zwei.
Bitte.
Und du gehst, glaube ich, mit beiden mit. Wir sind entzückt gewesen während des Matches. Lash Legend und Kiana James, Alter.
Mega, ja.
Was ist da los?
Beide auf ihre Art.
Ganz unterschiedlich.
Kiana James habe ich ja wirklich noch so außerhalb der Reihe einfach mal in so einem vergangenen Podcast kurz mal irgendwie überhaupt aufs Tableau gehoben. Über die reden wir sonst nie.
Das hast du schon 3-4 Mal gesagt, wenn ich ehrlich bin. Du also das Tag Team mit Julia, du hebst die seit ein paar Wochen immer sehr hoch.
Also
du siehst was in der, was ich nie gesehen habe.
Ich habe am Anfang gesagt, dass ich nicht check, warum sie so schwach dargestellt wird. Dann hat sie ja irgendwann dem Letzten den Pin eingesammelt so und sich als Contenderin qualifiziert für das Team. Genau, und jetzt liefert sie hier halt sowas ab, also als hätte ich da was gesehen. Ey, Kiana James hat jetzt kein spektakuläres Match gehabt mit 41 Eliminations oder so, aber Kiana James hat halt eine halbe Stunde in dem Ding verbracht und genau genommen niemanden eliminiert, aber von allen gefressen.
Ich würde fast so weit gehen und sagen, dass sie eine MVP dieses Matches war. Kiana James hat alles geschluckt, so.
Ja.
Also, super früh drin, so, kam ja super früh rein. Hat alles gesellt, die hat jeden Finisher mitgenommen, hat dann aber auch so ein bisschen Offensive gemacht. Du warst gerade pissen oder Bier holen, als sie einen Simone Drop mit gegen Nia Jax gemacht hat. Mit Ease, einfach hochgenommen, runter so. Also die hat ausgeteilt, die hat Cardio, die hat ein gutes Timing und die hat vor allem das Vertrauen, an wie vielte Stelle kam sie?
3.
Dritter Stelle reinzukommen und da so lange drin zu sein und halt ein Fixpunkt zu sein für viele.
Vor allem, sie kommt ja an Platz 3 nach Charlotte Flair und Alexa Bliss, also eigentlich als erste richtige Teilnehmerin.
Ich dachte, die werfen die sofort raus.
Genau, weil die beiden anderen ja nichts gegeneinander gemacht haben, so, ne?
Ja.
Also, die kommt rein in das Match gegen 2 ehemalige World Champs.
Ja.
So. Und hält das erstmal überhaupt durch und bleibt dann noch so 25 Minütchen länger in dem Ding dran.
Das ist fantastisch.
Voll.
Das ist fantastisch.
Habe ich so nicht kommen sehen. Ich hätte gedacht, Kiana James ist wirklich auf der Shortlist für kürzeste Teilnahme
Natürlich.
Drin. So.
Und es sagt auch viel, was das Standing von Julia angeht für mich gerade, wenn ich so drüber nachdenke. Weil Julia war halt auch in diesem Rumble, hat halt echt halt deutlich weniger Showing gehabt und ist ja eigentlich die Hauptwrestlerin in diesem Team so, ne?
Ja.
Kiana James hat als Managerin angefangen, wrestelt jetzt ein bisschen mit so, aber hat auf einmal dieses Vertrauen hier bekommen und Julia die Show gestohlen.
Ja, voll.
Krass, also wild so. Und die andere Frau war halt Lash Legend, die halt einfach hier Größen rausgeschmissen hat, auf einmal auch so irgendwann hinten so Io Sky nimmt und rauskickt und so. Also wilde Showing von Lash Legend, die dann so gut reinkamen, aber dann so ihre Eliminations relativ spät dann irgendwie mit einer gewissen Gewichtung hatte. So.
Ey, die Liste von Lash Legends Eliminations ist halt crazy, ne? Es ist Io Sky, Charlotte Flair und die Bella Twins.
Wahnsinn. So.
Und
Ich hätte nicht gedacht, dass jemand überhaupt Brie Bella eliminieren kann.
Ja, und noch irgendjemand war da doch noch. Den musste sich mit jemandem. Ach so, Jordynne Grace hat sie auch eliminiert.
Hat sie auch noch eliminiert. Das heißt, sie hat die. Nicht die meisten, irgendwie hat auch noch mal 5 Eliminations, oder?
Ich glaube, sie teilt sich das. Nee, sie hat die meisten Eliminations. Ja.
Okay.
Sie hat die meisten Eliminations.
Ripley hat 3.
Ja, genau. Niemand anders hat mehr als 3.
Generell Männer- und Frauen-Rumble wenig Eliminations. Also 5 war immer die höchste Zahl.
Ja. Genau, Reigns und Oberfemi haben auch beide jeweils 5.
Und sonst immer nur Leute 2, 3.
Ich finde das aber gut, ehrlich gesagt, dass sich das nicht so anhäuft, so, weil es bei diesem Roster und diesen Stärkeverhältnissen, so, wo es einfach viele talentierte, auch auf einem gewissen Niveau dargestellte Personen gibt, finde ich es angemessen, ehrlich gesagt, dass da nicht einer ist, die so. Oder 3, 4, 5 sind, die halt so super viele Eliminations sammeln, sondern dass es halt ein buntes Feld ist, in dem jeder jeden und jede rausschmeißen kann. Das mochte ich ehrlich gesagt, muss ich sagen.
Das ist eine Geschmackssache. Da bin ich irgendwie anders aufgestellt. Ich habe gerne diese Kane-Leute und so, die dann einfach mal so 9 raushauen.
Ochsen
so,
halt.
So richtig, das müssen nicht mal Ochsen sein, so, aber du hast ja auch Fotzen in diesen Matches, ne? Du hast ja so Mr. Iguana drin und so und ein Skelett und sowas, ne?
Ja.
Und dann hast du auch irgendwie so, keine Ahnung, auch bei den Frauen auch so ein bisschen Material, so eine Ivy Nile und so. Da kannst du auch mal wen nehmen und jemanden 8 Eliminations geben. Finde ich geil, weil die müssen ja nicht gewinnen und die nehmen das mit. Also ich habe halt bei sowas im Gedanken, dass die dann rausgehen und in den nächsten Raws und Smackdown irgendwie sagen, ja, aber ich habe ja da einfach 7 Leute rausgefickt.
Ja, aber das macht Lash Legend ja trotzdem, auch wenn es 5 waren.
Ja, aber es wäre geiler, wenn es 6 wären. Weil dann würde sie sagen, dann würde sie halt sagen, sie ist die Iron Legend.
Als wüsstest du den Unterschied zwischen 6 und 5.
Ich weiß, dass 6 mehr ist, weil der Kreis unten geschlossen ist.
Ja.
Bei 5 ist der offen.
Ja.
Das heißt, geschlossen mehr als offen. So, und das hat schon dann, das hat ein Gewicht, wenn sie rauskommt und sagt, ich bin Iron Woman. Ihr dämlichen Kinder, so, weißt du?
Ja.
Also
Iron Woman? Ach so, Charlotte, ja. Ey, Mann.
Charlotte. Nicht Iron Woman, ich meine ich auch gar nicht. Ja. Ich meine wirklich Elimination Woman.
Völlig okay. Ist sie ja trotzdem.
So eine scheiß Superheldin, Elimination Woman, tötet Menschen.
Das hat auch irgendwie keinen Namen, ne? Na, aber egal. Aber, also ist sie ja trotzdem, fand ich aber geil. Also ich fand's schon krass mit, auch bei diesem Feld wiederum, als wie stark Lash Legend dargestellt wurde, so. Vor allem in einem Match, in dem halt auch Nia Jax drin ist. Und dann haben wir hier halt wieder so ein ähnliches Thema wie bei Dings, Julia und Kiana James. So, da ist die eigentliche Nummer 2 dieses Tag-Teams auf einmal die Starke, die in diesem Match ihren Stempel aufdrückt. So, das finde ich schon ganz geil. Also ich meine, bei Kiana James und Julia kann man noch ein bisschen darüber diskutieren, weil immerhin hatte Julia eine Elimination und Kiana James nicht, aber ey Mann, Nia Jax hat halt keine 10 Minuten in dem Match verbracht, bevor Charlotte Flair sie rausgeschmissen hat, so, und diese Charlotte Flair wurde dann später von Lash Legend eliminiert, so, und Lash Legend war halt einfach deutlich länger drin und hat auch einfach die krasseren Sachen gemacht, so.
Ja.
Das ist schon geil, das ist schon ein gutes Showing, jetzt nicht für dieses Tag-Team so, weil die gar nicht so als Team agiert haben dadurch, sondern für Lash Legend solitär. Und das mag ich richtig gerne, weil, Lash Legend ist, das ist schon eine, auf die habe ich Bock. So.
Solitär ist dieses Windows-Game, ne?
Genau, mit den Karten.
Wahnsinn.
Ja.
Nie gespielt, nie verstanden. Ja, Mann. Du hast schon recht, also genau. Das Showing an sich, jetzt mal abseits der Eliminations, war auch tatsächlich einfach krass. So, ne? Die hat ihr Stärke-Game gezeigt und die hat halt einfach gezeigt, dass sie so eine Selbstsicherheit hat in diesem Match. Weil diese ganzen Leute, die von NXT jetzt hochkamen in den letzten Monaten, ne? Evans, Legend, Grace, Femi, Williams, das ist ja wirklich, auch Kelani Jordan jetzt und so weiter.
Oh ja.
JC Jane, da kamen ja viele NXT-Leute hoch. Die haben alle gezeigt, dass sie instant dahin gehören.
Ja, Mann.
Die haben also die stehen den anderen nichts hinterher, sind sogar besser oft, weil sie noch irgendwie Sol Ruka müssen wir auch nennen.
Die letzten vier in diesem Match, Alter, das sind Liv Morgan, oder? Nee, waren sie es nicht. Nee, vergiss es.
Sol Ruka war ziemlich lange auch drin. Sol Ruka
war auf jeden Fall, glaube ich, zum Ende noch drin.
Auch ein heftiges Showing. So, das sind Leute, die haben diese Sicherheit einfach, die nehmen etablierten Stars den Schneid weg.
Ja, voll. Genau, hier, da. Liv Morgan, Tiffany Stratton, die an 30 reinkam, Sol Ruka war noch drin und dann hast du halt nur noch Raquel Rodriguez und Rhea Ripley, also zwei nicht besonders winzige Namen. Die eine Contenderin für den Women's Title, die andere halt der größte Star der Women's Division. Ja. Und dann kommt schon Lash Legend an 6.
Ja.
So, das ist schon stabil. Das ist tatsächlich stabil. Hinter ihr dann so Namen wie Io Sky, Charlotte Flair. Ey, das ist schon was.
Ja. Diese ganzen Namen, so, die haben halt alle gerade einfach kein Momentum. Entweder wegen Tag Division oder wegen kein Bock. Ne? Und dann hast du natürlich irgendwie Raum.
Ja.
So, das heißt, diese ganzen jungen Leute haben jetzt eigentlich die beste Chance, irgendwie diese Spots einzunehmen, weil die wirken natürlich jetzt viel geiler,
voll,
wenn sie ein bisschen was zeigen.
Voll.
Wenn du da jetzt nicht diese Granden hast, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Flair und Bliss und so auf ihrem Höhepunkt ihrer charakterlichen Existenz wären, dann haben die es schwer. So. Aber nein, sind sie nicht. Das heißt, sie scheinen hier. Und das ist so ein bisschen der NXT-Spirit.
Das ist
der
geil.
NXT-Spirit fickt gerade durch WWE. So, im besten Sinne.
Absolut.
Also,
Im allerpositivsten Sinne, ne?
Ja.
Wirklich crazy nice.
Kelani John ist eine meiner Lieblingswrestlerinnen so aktuell und die hätte ich gerne charakterlich ein bisschen stärker gesehen, wo ich es gerade so sehe. Das tut mir ein bisschen leid, dass da ein bisschen wenig kam mit ihr, weil die ist besser als das, was sie gezeigt hat.
Ja.
Geht ein bisschen runter.
Gleichzeitig hatte sie, also ihr Auftritt hatte dann vor allem einen Push von einer Story mit JC Jane und einer Number One Contendership oder so.
Die machen da irgendwie weiter, ne?
Zu tun.
Ich hänge bei NXT hinterher, ich weiß nicht, was da los ist.
Ich weiß auch nicht genau. Aber was weird ist, weil beide natürlich Heels sind, aber JC Jane hat ja auch am Ende Kelani Jordan eliminiert.
Ja.
Keine Ahnung. Und Sol Ruka ist ja auch noch dabei. So, Sol Ruka ist, glaube ich, am ehesten die Contenderin für JC Jane, weil die hat dann JC wiederum eliminiert.
Mhm.
So rum ist dann eher, wenn das so das Dreier-Ding gerade da ist.
Ja.
Ist trotzdem stark. Ich mag das Showing sehr gerne. Das sind drei sehr talentierte Frauen.
Ja.
Wo ich aber auch Kelani Jordan tatsächlich sowohl als Wrestlerin als auch eben vom Gesamtpaket auf jeden Fall an die Spitze dieses Dreierfeldes stellen würde.
Mhm.
Auch bei weitem über Lola Weiss, die ja auch noch im Match war. Als allererste, glaube ich, dann auch gegangen
viel
ist.
Viel NXT, Alter.
Ja, Mann.
Gut.
Aber Charlotte Flair, ey, lass mal ganz kurz in zum Thema Charlotte nochmal reingehen.
Warum?
weil mich eine Sache echt umtreibt bei ihr. Also die war halt fast eine Stunde in dem Match, ne?
Mhm.
Das ist Charlotte Flair, das ist die Rekordhalterin, was World Titles angeht.
Mit Abstand.
Ist, ja, genau, mit großem Abstand. Das ist The Queen, so, das ist die Tochter von fucking Ric Flair, so.
Ja,
ich
wäre so gern die Tochter von Ric Flair.
Du hättest die Haare dafür. Die war eine Stunde in diesem Match und sie hat zu keiner Zeit für niemanden eine Gefahr dargestellt. Charlotte Flair sah eine Stunde lang harmlos aus. Charlotte Flair hätte halt einfach keine Ahnung, Alter. Das hätte, ich weiß nicht, sie hätte Natty sein können. So, die hat nicht, also, weißt du, was ich meine?
Ja,
die war halt einfach da und es gab keinen Moment, wo sich mehrere Gegnerinnen, mehrere Heels zum Beispiel auf sie gestürzt haben, weil Mann, es ist Charlotte Flair, wir müssen irgendwie versuchen, die rauszukriegen.
Ja.
Und gleichzeitig war sie aber auch niemand, der Gefahr ausgestrahlt hat für andere. Charlotte Flair ist so blass gerade und hat aber auch gleichzeitig für, wie sie für mich das Match geworkt hat, auch ungefähr das ausgestrahlt, so als würde sie sich gerade selber nicht glauben, dass sie mehr ist als das, was sie gerade darstellt. So.
Hm.
Das finde ich schon irgendwie krass.
Ich gehe weiter als du. Das, was du zu Charlotte Flair sagst, trifft auf alle fucking Horsewomen zu, Alter. Becky Lynch und Bayley haben den gleichen Impact, nämlich irgendwie keinen wirklichen. Becky Lynch war 7 Minuten drin und wurde von Natty eliminiert.
Mhm.
Ich zu Bayley weiß ich gar nicht, was da passiert. Also das sind die größten Namen der letzten Jahre so, ne? Eigentlich bei WWE, die Horsewoman halt. Ne? Sasha Banks ist gerade nicht da.
Ja.
haben in diesem Rumble nichts beigetragen, was von Relevanz ist. Das ist schon krass. Ich weiß nicht, ob das ein bewusstes sich zurücknehmen ist, wegen dem, was ich eben gesagt habe, so anderen Leuten Showing zeigen oder so.
Ja.
Aber auch das funktioniert für mich eigentlich nicht, weil du kannst ja dann eben diese Leute nehmen und irgendwen dadurch overbringen. Überleg mal, keine Ahnung, Sol Ruka hätte Becky Lynch eliminiert. Ist doch geil. Natty hat nichts davon, Becky Lynch zu eliminieren. Was willst du jetzt machen? Scheiß. Willst du jetzt das nächste 2026 mit Natty durchstarten oder was? Nein. So, es hätte Sol Ruka Becky Lynch eliminiert.
Ja.
Wäre doch geil gewesen. Wer hat Charlotte rausgeschmissen? Legend. Okay, das ist gut.
Ja,
immerhin das.
Genau.
Aber halt, du hast schon vollkommen recht, so dass da fehlte das wirkliche Investment, die Leidenschaft, hier irgendwas zu liefern, so in diesem Rumble.
Ja, ich meine, Becky Lynch liefert mir wenigstens in den Wochenshows etwas, das wichtig ist. So, die lädt die ganze Geschichte um ihren Titel herum schon noch auf. So, die liefert ab als Charakter. Aber gleichzeitig, dass sie in diesem Rumble-Match dann, und dann sind wir nämlich bei dem, was ich eingangs meinte, vor so über einer Stunde oder sowas mit den kleinen Geschichten, die halt teilweise halt geil und teilweise halt super müde und kacke, zwar da sind, aber halt erzählt werden, dass ausgerechnet Becky Lynch, the man Becky Lynch, ne? Die, also wirklich so vor ein paar Jahren noch und bis vor kurzem auch aus ihrer Mutterschutzpause zurückkommt, halt einfach wirklich die Star-Person dieser Women's Division, so. Mhm. Dass die in diesem Rumble, in dieser Storyline Natty, Maxine Dupri, Becky Lynch verheizt wird, wo sich die drei gegenseitig eliminieren, das so weird. Also weil du kannst doch nicht so sehr an Maxine Dupri glauben und gleichzeitig so wenig an Maxine Dupri glauben, dass du sie für keine drei Minuten in dieses Match schickst, damit sie von Becky Lynch eliminiert wird, damit Becky Lynch danach von Natty eliminiert wird, nur damit du das erzählt hast. So, was ist denn das? Das ist doch gar nichts für niemanden. So. Oh, das macht mich rasend, ehrlich gesagt. So. Ich finde das ganz schlimm. Ich check, dass man da so etwas weiter erzählen wollte, aber doch nicht das mit Becky.
Der Gedanke daran löst Harndrang in mir aus. Mach mal Pause, ich muss pissen. Ich hab grad wieder auf dem Klo nachgedacht, wie weird es eigentlich ist, dass der Stoffwechsel so ist, wie er ist und so, dass man so pisst und so, ne? Es ist so weird. Und dann habe ich drüber nachgedacht, wie krass das eigentlich ist, dass man das so tabuisiert, so, ne? Also Menschen, die ziehen sich ja zurück,
ja,
zum Pissen.
Scheißen
und so, ne?
Ja.
So lustig. Ich glaube, uns wäre allen daran geholfen, wenn das überhaupt nicht tabuisiert wäre, wenn alle Leute einfach irgendwo hinscheißen und pissen und so und du einfach wirklich irgendwie, keine Ahnung, das wäre so eine schöne Wiederauferlebung des Animalischen.
Ja. Gut, dann...
Ich glaube, wir werden alle gesünder, weil wir viel mehr mit Bakterien und so auseinander... Ich führe das mal irgendwann aus.
Ja, vielleicht.
Ja. Q&A-Frage. Vielleicht.
So, noch so eine kleine Capsule-Geschichte, die es gab, ist...
Capsule Corp, das war bei Dragon Ball Z so eine Firma.
Ja?
Ich glaube, Capsule Corp?
Weiß ich nicht, ich habe Dragon Ball nie geguckt.
Wirklich nicht?
Nee, wirklich nicht.
Krass, die kämpfen. Ist irgendwie
komplett an mir vorbeigegangen.
Krass, okay.
Ja.
Wie geht das? Okay.
Ja, weiß ich nicht, frage ich mich retrospektiv auch. Ich habe viele Folgen verpasst, die aus Aufladen bestehen.
Capsule Corp heißen die tatsächlich.
Krass.
Ja.
Okay. Jedenfalls, also noch so eine Story-Schachtel tatsächlich, weil die so klein, so ein Nugget,
ja,
das da drin war und das gleichzeitig ein bisschen größer ist als das. Die Elimination von Asuka, wie Asuka dann im Prinzip so ein bisschen, weiß ich nicht, also ich hatte das Gefühl, die Erzählung sollte sein, geschickt eingestielt von Io Sky, durch Kairi Sane eliminiert wird, weil Io sie halt so positioniert und dann ausweicht, und es dann halt den Kairi Moment gibt und möglicherweise nun endlich die Split-Storyline, die hoffentlich beide aus ihrem Dasein als dieses schreckliche Gimmick, was sie gerade verkörpern, befreien könnte.
Ja, Also diese Intrigenfähigkeit bei Io Sky sehe ich gar nicht. Ich glaube, also Io Skys Blick war die ganze Zeit so mitleidig verwirrt. So, ich glaube, sie hat das nicht eingefühlt, sie ist einfach ausgewichen in den richtigen Momenten und so und hat dadurch diesen Unfall verursacht. Es wirkt übrigens sehr bemüht, diese ganze Sache, ein bisschen zu krass aufgebaut. Ich glaube, Io Sky hatte da keine Agenda oder so, das ist dann einfach so passiert. Aber ja, ich hoffe, dass, egal wie es gemeint war, ich hoffe, es endet demnächst und wir sehen 20, irgendwann, meinetwegen in der Raw, ein 20-Minuten-Match mit aller Stiffness, Asuka, Kairi Sane, durch die Decke. Mhm. Tötet euch so. Irgendwie. Habe ich einfach grundlos Bock drauf. Minoru Suzuki, Special Guest Referee.
Kairi wurde direkt dann hinterher von Io als Nutznießerin rausgeschmissen.
Ey. Geiles Wort, Nutznießer.
Schon.
Nutznießerin. Was ist denn Nießer?
Keine, also kommt das nicht von genießen so?
Ja, kind of? Wahrscheinlich.
So, krass, die Nutzen genießende
ja.
Person.
Krass.
Ja, hätte ich jetzt gedacht.
Ja.
Nutznießer?
Ja. Hört sich auch japanisch an.
Nutznießeru. Ja, lass es meinetwegen auch irgendwie dann so ein Dreierdings zwischen den drei, ja, wirklich durchweg absurd begabten Wrestlerinnen, also Japanerinnen in diesem Fall, sein, so Kairi, Asuka, Io.
Ja.
Mal gucken, wie gesagt, was immer da passiert, alles ist besser als noch länger sich anzuhören, wie Asuka halt diese Art Promos hält. So, wir brauchen ein Ende dafür.
Ja.
Darüber bin ich ein bisschen froh.
Ja, ist ja leider nicht.
Ja. Naja, und ansonsten, also dass Raquel Rodriguez ihre ewige, bis NXT-Tage zurückreichende Widersacherin Rhea Ripley eliminieren durfte, finde ich auch krass. Mhm. Also hätte ich in so rum auch nicht erwartet.
Ja, stimmt.
Finde ich gut.
Stimmt, bemerkenswert. Bemerkenswert auch Tiffany Stratton Comeback.
Yes!
War verletzt, ist wieder da, kam als 30 rein, gut.
Ja.
So, brauchen wir.
Hat gescheppert,
wurde dann auch von Liv Morgan eliminiert.
Genau, war die letzte, ne? Neben Liv?
Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, ey, diese Liv Morgan Eliminations mit Oblivion, ne? Super geiler Move für den Royal Rumble, Alter.
Ja.
Der eine war gegen irgendwen in den Ringseilen hängend und dann rauskatapultierend, also so ein falschrummer Oblivion quasi. Und der eine war einfach, glaube ich, gegen den Ringpost, oder?
Am Ringpost, ja, genau, das war super geil. Das war der am Ende gegen Tiffany Stratton.
Und wo du gerade noch, also es gab so ein paar geile Eliminations in diesem
Safe.
In diesem Match. Auch diese, was du gerade gesagt hast, diese, also Rhea Ripley wurde ja nicht einfach eliminiert von Rodriguez. Die wird mit einer Tirana-Bomb übers oberste Ringseil auf eine Apron geschmissen.
Ey, die war hart, Alter.
Das war wirklich schlimm.
Ja.
Schlimm gut.
Ja, wirklich hart.
Alter. Ja.
Irgendwie wurde doch auch so richtig Dings noch, war das bei den Männern oder bei den Damen? Mit einem Razor's Edge rausgeworfen?
Ja, ist auch passiert.
Weiß nicht mehr, wer das war. Aber ja, war auch ein Ding.
Tendenziell bei den Damen, aber weiß ich nicht.
Und irgendwer hatte doch den Razor's Edge auch als Move und der hieß Border Toss. Wer war das noch?
So ein historischer Wrestler?
Ja, was heißt historisch? Also
Border Toss hört sich ein bisschen nach... JBL an.
Ja, stimmt.
Also vom Gimmick her. Leute über die Grenze werfen.
Ja, stimmt.
Border Toss.
Wer hat denn das noch gemacht? Oh, Hernandez war's.
Ja,
Hernandez. Bei TNA.
Ey, den mochte ich so gerne.
Ja, ich auch.
Der war ja auch bei Lucha Underground am Start und so. Ja. Richtig geiler.
LAX war richtig nice damals, Mann, bei TNA.
Ja.
Ja, bei dem hieß das Border Toss, so. Fiel mir da irgendwie ein. Weiß ich auch nicht.
Ich will mal wieder so eine Gangster-Latino-Stereotypen-Clique haben.
Das war geil, ne?
Irgendeine so. Jetzt haben wir die Luchadors, die gerade so stehen, das sind irgendwie alles Babyfaces und die langweilen mich irgendwie.
Na gut, du hast Legado del Fantasma noch.
Ja, die gibt's halt nicht mehr seit langer Zeit. Also, die gibt's vielleicht noch, aber ich weiß nicht, ob Santos Escobar wahrscheinlich verletzt ist oder so.
Ich glaube, die sind einfach bei AAA, oder?
Ich verfolge AAA nicht.
Ich auch nicht, aber weiß ich nicht. Ich glaube, sind sie. Weiß ich aber nicht. ja, aber stimmt. Also LAX mochte ich wirklich immer sehr gerne. Auch so mit Conan als Manager.
Ja.
So, und dann Hernandez und...
Wie ist das andere? Homicide?
Homicide, genau. Oh. Richtig geil, Mann. Ja.
Oh, TNA, Alter.
TNA, Überleitung! Alter. Überleitung haben wir heute, ne?
Ja. Also Überleitung ist, Sami Zayn war nie bei TNA.
Ja, ist okay, machen wir erst das, weil dann haben wir das andere als Main Event dieses Podcasts. Ist okay für mich.
Nehmen wir Arafat Jeremiah Styles als Main Event?
Ja, schon.
Geil, hat er verdient.
Ja.
Finde ich auch gut. Dann hört Gregor auch noch zu bis zum Ende. Ja.
Irgendwie ja. Ich hab das Gefühl, das ist ein guter Ausklang. Also dann, Sami Zayn gegen Drew McIntyre war ja auch noch auf der Card hier.
Können wir, glaube ich, relativ schnell machen. Ich bin super froh über das Match und wie es stattgefunden hat, wie es geendet hat. So, das war eine fucking Schlachthausfahrt von Zayn. So, ne? Super spannend. Gab super viele Gründe, Sami Zayn gewinnen zu lassen hier.
Wirklich extrem spannend.
Er hat noch nie verloren in Saudi-Arabien, war ein Streaking Streak im Prinzip. Mhm. 11 Siege von McIntyre gegen Zayn, gegen, ich glaube,
4.
4 oder so von Zayn in Saudi-Arabien.
Ja.
Und er ist halt der gefeierte Volksheld. Und du hast im Match davor quasi den absoluten Top-Heel mit Gunther siegen lassen. Ich war mir sicher, dass Zayn das Ding dann doch holt im Endeffekt. Einfach um den Kontrast herzustellen.
Ja.
Und dann schlachtet McIntyre Zayn dann im Endeffekt nach einem super harten Match ihn mit 2 Claymores weg.
Ja.
Geil, das ist konsequent. Du machst hier aus McIntyre einen richtig geilen Motherfucker.
Voll. Voll.
Cool.
Und es war witzigerweise dann so wie McIntyre sich selbst auch verhalten hat in dem Match am Ende, wirklich ein bisschen so dieses Hass aufbauen nochmal. Weißt du, was ich
in der Preview, gesagt
so gesagt habe? Der hat halt wirklich gefühlt so alles, was er an Sami Zayn scheiße findet, nochmal so in sich reingefressen und aufgeladen und in diese Claymores gepackt. Das war schon ein bisschen geil. So.
Wer jetzt nicht weiß, wer die Preview nicht gehört hat, Lukas hat in der Preview gesagt, Sami Zayn gewinnt dieses Match, weil Drew McIntyre eigentlich nur gewinnt, wenn er wirklich enormen Hass hat auf die Leute.
Ja.
Und ja, es passiert im Vorfeld nicht, dass er Zayn extrem hasst. Der hat seinen Hass eher auf Cody Rhodes weiter fokussiert. Aber im Match hast du vollkommen recht, hat er genau diesen Hass kanalisiert.
Das ist schon geil. Das ist schon irgendwie, also wenn das jetzt so das Ding von Drew McIntyre wird, dass dieses Trolling halt wirklich zu seiner Stärke wird, eben auch weit über das, ich mache mich lustig über den anderen hinaus. So. Mhm. Und das genau das, was Sami Zayn gemacht hat, nämlich sich selbstbewusst Drew McIntyre gegenüberzustellen und ihm dann halt nochmal diese Backpfeife zu geben und den sauer zu machen, der Fehler ist. So, motivier Drew McIntyre nicht, dich zu hassen, so, weil du machst ihn stärker damit.
Ja.
Dann finde ich das einen sehr, sehr coolen Character-Trait für Drew McIntyre. So, ist schon geil. Und es ist auf jeden Fall es ist in Anführungsstrichen nur Sami Zayn, der halt einfach keine Championships, keine Solo-Championships und vor allem keine World-Titles gewinnt bei WWE. Ja, kann man so sehen, aber du hast ja richtig gesagt, so, der ist ungeschlagen in Saudi-Arabien und hatte auf jeden Fall das Momentum hier im Zweifelsfall, den Sieg mitzunehmen. Das ist ein Qualitätssieg für Drew McIntyre, definitiv. Finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut. Drew McIntyre als Champ habe ich mir gewünscht, liebe ich. Trolling Energy ist funny. Gib mir.
Also ungeschlagen in Saudi-Arabien bin ich auch. Aber es stimmt schon, dass er das Momentum hat. Aber klar, er hat dieses Momentum gerade und er hat vor allem die TV-Time und er hat die Dringlichkeit, so, ne, die ich bei den Rumble-Matches an sich vermisst habe bei den Leuten. Aber Sami Zayn hat mir die Dringlichkeit im Aufbau dieser Fehde mit McIntyre gerade um den Titel gezeigt seit Wochen. So, ne? Er kann das ja. Er kann ja super emotionalisieren. So, ne? Umso geiler finde ich es, dass man eben, und ich sag's nochmal, diese Konsequenz an den Tag legt, so mit McIntyre durchzustehen. Ich leg mich fest, das ist der beste Drew McIntyre, den wir je hatten.
Das unterschreibe ich sofort. Aber wirklich ohne mit der Wimper zu zucken, sofort.
Und wir hatten gute McIntyres, so.
Ja.
Dieser hier, der verbindet, der hat halt dieses letzte Quäntchen, was halt immer fehlte, und das ist die Konsequenz. So, er macht ja weiter seinen Shit, er macht diesen Meta-Shit auf Social Media, er trollt, er pisst gegen Codys Tourbus, so, er macht den ganzen Scheiß, er kann evil sein, so, ne, verbrennt dann irgendein Foto von Rhodes in der Mülltonne und so. Der macht den ganzen Fick, so, aber ist jetzt endlich einfach der böse Monster, der den Monster-Push bekommt, quasi, und die Leute schächtet.
Ja.
So.
Der ist einfach gefährlich.
Ja. Er ist jetzt ernsthaft gefährlich und labert nicht nur.
Genau, der ist gefährlich und ein Arschloch gleichzeitig. So, ja. Ist schon.
Er macht ja auch nicht nur seine Sache. Er gewinnt ja nicht nur irgendwie diese Matches um seinen Titel. Er macht ja jetzt auch noch die Scheiße, dass er währenddessen einfach mal noch mal so ein bisschen Cody einen mitgibt.
Ja.
Das musste er nicht machen. Aber der hat ja jetzt zweimal in einem Cody-Match eingegriffen und trollt auf einer Dominanz. Gewaltebene weiter. So, es ist nicht nur Internetgeficke, so, das ist jetzt auch wirklich Real-Life-Gekicke. So, das war ein Reim. Finde ich so stark, dass man da jetzt einfach nochmal sagt, okay, 2026, McIntyre, du hast uns die letzten Jahre echt einen guten Dienst erwiesen.
Ja.
Du hast die Connection zur Crowd vor allem auch. So, ne? Die Leute gehen sehr elaboriert mit McIntyre um. Das heißt, sie sind emotional, weil sie irgendwie Bock auf ihn haben und singen, oh, Drew McIntyre, ja, haben wir noch in Düsseldorf gemacht.
Wir haben das angefangen.
Ja, ihr habt es in SmackDown tatsächlich komplett geboren.
Ja, in Berlin, stimmt.
In Berlin, meine ich. Und gleichzeitig buhen sie ihn natürlich aus, wenn er ein Wichser ist.
Ja.
Und genauso funktionieren die besten Heels aktuell.
Voll. Und ich mag auch tatsächlich, dass Drew McIntyre sich dann halt im Rumble-Match nochmal gegen Cody wieder eingemischt hat. Das finde ich halt geil, weil Drew McIntyre, und dass er halt immer noch, ne, an die Tür vom Bus pisst und all das. Drew McIntyre hasst dich halt, wenn er dich hasst. Und dann kriegst du das halt zu spüren. Und das erhöht halt einfach den Druck auf mögliche Contender nochmal. So, weil, ey Mann, der hasst dich nicht nur bis zu dem Match, das er gegen dich gewonnen hat, der hasst dich auch den Tag danach und den Tag danach und den Tag danach. Und im Zweifelsfall hat er nicht viel mehr zu tun, als seinen Hass zu kanalisieren weiterhin gegen dich. Also überleg dir bitte sehr gründlich, ob du Bock hast, den herauszufordern.
Ja.
Weil das wird dich einfach ein bisschen begleiten im Zweifelsfall, wenn du den unnötigerweise motivierst. Das ist schon ein bisschen cool. Das ist so ein... Weißt du, dadurch, dass er dieses Trolling-Ding halt drin hat, ist Drew McIntyre oft, der ist so diese unangenehme Manifestation der Internet-Wrestling-Community. Weißt du? Wenn er einmal einen Hass auf dich hat, wird er nicht aufhören, darauf rumzureiten, wie scheiße du bist. So.
Ja.
Ob im Internet oder halt im TV. So.
Ja, ja.
Völlig egal. Der macht dich lang.
Ja.
Das ist geil. Das ist wirklich so, so unangenehm hässlich. Das ist wunderschön.
Ja, ja, ist ein ganz toller Charakter. Ganz toller Charakter. Und er hat, wie gesagt, in der Postshow vom Rumble hat er gesagt, so, er will jetzt Roman, so, soll er doch kommen, so, haut ihn weg.
Geil.
Geiles Selbstbewusstsein, so, also wird nicht passieren, glaube ich. Aber, ja. Schön.
Voll.
Ja. Gut, kommen wir zum Main Event.
Gunther
gegen
AJ Styles.
Aljoscha, also Al, Zweitname Joscha.
Geil, wie du das arabisiert hast.
Ja.
Ja. Styles.
Arabisiert.
Kann man Aljoscha das sagen?
Styles. Bestimmt.
Bestimmt, ne?
Ja.
Ja. Du.
Ja.
War das zweite Match des Abends nach dem Women's Rumble und das intensivste.
Ja.
Mit großem Abstand. Zwar, also, wenn du mich fragst, war das ein Match für die Ewigkeit.
Mhm. Mhm. In all seiner unkonventionellen Art vor allem auch. Also, wenn man Gunther-Matches hat, ich fange mal bei Gunther an, dann bekommt man ja was sehr Unkonventionelles, das mit den Regeln von WWE bricht zum Teil. So, was so Phasenaufbau angeht und sowas. Gunther hat dieses extrem Nonchalante in seinem Matchaufbau irgendwie so. Der ballert einfach durch, der funktioniert anders in Phasen, so Comeback-Phasen zum Beispiel. Keine Ahnung, gab's auch hier. So, irgendwie, du hast oft so irgendwie, Babyface wird platt gemacht und dann gibt's irgendwie eine Comeback-Phase und sowas. Und Gunther ist jemand, der wirft dann irgendwann einfach, manchmal auch sehr früh, einen Stock in die Speichen von diesen Comeback-Phasen.
Ja.
So. Und ballert dann einfach durch so und macht auch so seltsame Enden. Früher hat er angefangen so mit seltsamen anderen Moves, die gar keine klassischen Finisher von ihm sind, Leute zu pinnen. Mhm. So, das hat ihn groß gemacht. Das war schon sehr unkonventionell. Aber jetzt rotzt er manchmal einfach so brutal fast schon nebensächlich, aber hochkonzentriert gleichzeitig, einfach so Moves dahin und zerstört die Leute einfach dann aus dem Nichts heraus so. Also Gunther ist nie in dieser klassischen WWE-Erzählung drin. Der kann da immer ausbrechen.
Ja.
So, und das finde ich so faszinierend. Und deswegen funktioniert er auch so gut mit diesem Retiring von diesen Leuten, wo man immer, weil du jederzeit denkst, das läuft jetzt nicht unbedingt mit John Cena so, wie es 20 Jahre mit John Cena lief, so, dass da auf einmal dann erst irgendwie fertig gemacht wird und dann macht er doch noch den AA und gewinnt das Match. So, nee, so, der setzt dann an zum AA, aber dann kriegt er einen Choke und stirbt, so.
Es ist halt so geil, also ich würde das sogar nicht nur auf WWE beschränken, sondern auf die generelle klassische Wrestling-Dreiakter-Erzählung, so ungefähr.
Ja.
Super viel Spannung, die in diesen Gunther-Matches, gerade wenn die halt wie hier dann auch noch wirklich eine übergeordnete Gefahr ja auch für seinen Gegner haben, so, ne? Es war halt einfach ein career-threatening Match für AJ Styles, also einseitig, ne?
Ja.
So, Gunther war es egal, aber war es nicht, wie man dann am Ende an seine Reaktion gesehen hat. Es war ihm alles andere als egal, so, und das mag ich auch sehr. Aber diese klassische Erzählung, dass Gunther damit bricht und dieses Aufbegehren, diesen quasi Hot Tag ohne Tag Team sozusagen des Faces, dass er das einfach so unterbrechen kann, auch teilweise schon nach dem zweiten Move, so nachdem, ne, die Phase halt wirklich gerade erst beginnt, schon im Keim erstickt. Das zahlt einfach so krass auf diese Spannung ein, weil man als Fan natürlich trotzdem davor sitzt und sich denkt so, oh, da, beim nächsten Mal, das muss doch noch einmal kommen, so, und beim nächsten Aufflammen ist man dann so, ja, hier ist der Hoffnungsschimmer wieder, und dann zerdrückt er ihn halt wieder und so weiter und so fort. Das zahlt einfach so krass auf die Dramatik dieser Matches ein, das wird so mitreißen, das ist gerade halt hier, wenn es um die Karriere von AJ Styles geht, Mann, und wir reden halt von dem Dude, der angekündigt hat, 2026 wird mein letztes Jahr im Wrestling. Mhm. Und es ist der 31. Januar in seinem letzten Jahr Wrestling.
Ja.
Und seine Karriere könnte enden an diesem Tag. Und tatsächlich ist es so.
Ja.
Sie endet am 31. Januar 2026. Ohne große Tour. Und auf eine völlig andere Art als einen Monat vorher bei John Cena.
Ja.
So, ich finde den direkten Vergleich dieser Karriereenden faszinierend und wirklich schön. Ey, Mann, in so einem Drama, in so einem Gemetzel, in so einem geilen Match von beiden, das hat mich emotional so abgeholt und so mitgerissen und so mitfiebern lassen. Wow.
Voll, Mann. Ey, und genau daran ansetzen, was du gerade sagst, dann auch die wirkliche Finish-Story dieses Matches, so, ne? Wenn du das auch wieder vergleichst. John Cena ist nach dieser einjährigen Farewell-Tour einfach in Frieden gegangen, mit einem Lächeln. Hat er getappt, so. Was bei Styles passiert, er war selbst völlig überrascht von den Dingen, ne? Sie haben so erzählt, dass er halt ausgefadet ist im Choke, kam dann wieder zu sich, die Musik von Gunther läuft und Styles weiß einfach eine Minute lang nicht, was passiert ist, guckt sich um. Was? Hä? Wo bin ich? So, was ist das hier? Warum sind hier Scheiß? So, ne? Keine Frauen im Publikum, was ist los? Hä, wird da hintereinander hingerichtet? So, denkt diese ganzen Sachen. So.
Entschuldigung, dass ich lache.
Er denkt diese Sachen halt, kommt zu sich und merkt dann irgendwie, okay, fuck, offenbar ist meine Karriere vorbei, so.
Ja.
So, und steht dann da im Ring und ist irgendwie, das ist alles noch so ungläubig irgendwie so. Es ist irgendwie der 31. Januar, es ist ein ganz anderes Ende als von John Cena, aber es ist gleichzeitig einfach ein wirklich heftiges Karriereende, so. Und auch dieser unterschiedlichen Karrieren, deswegen, wo du das gerade eben gesagt hast, so dieses Faszinierende an diesen wirklich dicht beieinander liegenden Karriereenden, so. Ist halt krass, weil die Karrieren so unterschiedlich gelaufen sind.
Ja, Mann.
Ja. Also, wie gegensätzlich können die sein, eben im Endeffekt?
Voll.
So schön erzählt. Und das geht halt mit Gunther und das geht vor allem auch mit dem Submission-Game von Gunther.
Ja.
Submissions sind ja bei WWE einfach eher so ein ins Hinterstübchen geraten, so über die Jahrzehnte. Und jetzt hat man diese Submission-Schlachten immer am Ende mit Gunther, was das auch wirklich als erzählerisches Mittel gerade wieder irgendwie in eine Renaissance bringt. So, das liebe ich so sehr und niemand kann das besser als Gunther.
Und die sind ja auch spannend erzählt, so, ne?
Ja, und technisch auch gut ausgemacht. Dieses Moment, wo AJ noch irgendwie ans Ringseil kommt und dann nimmt Gunther seinen Arm und packt ihn hinter sein Bein. Und wie so, wow, der Arm ist auf einmal hinter seinem Bein.
Ja, und dann geht nicht mehr nach vorne. Er kann damit nicht mehr greifen.
Ja.
So, weil Gunther, generell, wie er diesen Choke halt hält, indem er über AJ steht, also ihn quasi mit Körpergewicht sozusagen blockiert, ihn zurückhält mit seinen eigenen Beinen, also er kann sich ja jederzeit, wenn er wollte, nach hinten abstoßen, ne? Ihn zurückziehen, macht er ja auch, zerren, so. Ist eine super starke Haltung im Prinzip in diesem Moment für das Match, so AJ auf dem Bauch, kann sich nur nach vorne robben und dann halt mit diesem Arm einklemmen, das ist smart und das ist aber gleichzeitig eben vor allem auch einfach gnadenlos und unerbittlich. So.
Ja.
Es ist einfach präsent, so, und überlegen.
Ja.
Während AJ halt verzweifelt nach dem letzten Strohhalm seiner Karriere greift.
Ja.
Bevor er dann letztendlich ja ohnmächtig wird, so. Ja. Und ich finde es so hochinteressant und spannend, das mit John Cena zu vergleichen und gegenüberzustellen, weil, wie gesagt, du hast bei John Cena diesen jahrzehntelang designierten Heldentypen der Company, so, der alles gewonnen hat, der Rekordhalter letztendlich von World Titles ist, der die angekündigte Attraktion auch in seinem letzten Jahr ist, weit über seinen Zenit hinaus, so, der eine weirde Abschiedstour macht, so mit Höhen und Tiefen, so mit seltsamen Irrungen und Wirrungen, aber immer viel Aufmerksamkeit, so, und dann, wie du ja so schön gesagt hast, am Ende halt in Frieden geht, mit einem Lächeln geht, tappt, für die Leute da draußen, für manche Kritiker oder für die Kritiker dieses Matches, so ja im Prinzip seine ganze Karriere zunichte macht, indem er halt aufgibt. So sehe ich nicht so. So, haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen dann in unserer Zusammenfassung des Ganzen. Könnt ihr gerne nochmal reinhören, wenn ihr Bock habt. So, und AJ im Kontrast dazu geht halt immer noch auf, also klar, im Spätherbst seiner Karriere und natürlich haben sich hier und da mal Sachen eingeschlichen, aber Mann, AJ hat teilweise Gunther durch den Ring getragen hier. Der hat gezeigt, der ist immer noch stark, der ist körperlich fit, der ist schnell, der ist erzählerisch komplett am Start, so. Der kann immer noch alles, was AJ Styles ausgemacht hat. AJ Styles geht wirklich auf, einfach immer noch auf seinem Leistungslevel. Einfach ab, so. Aber eben nicht freiwillig, so. Seine Karriere wird ihm sozusagen genommen, so. Er hat eben nicht diese Bilderbuchkarriere wie John Cena, so. Der war bei WWE kein durchgehender Superstar, der die ganze Zeit alles wegdominiert hat und in Frieden seine Karriere abschließen kann. AJ Styles geht halt an einem Punkt, an dem er sich wahrscheinlich wohlfühlt zu gehen, aber schon so mit diesem, ja, jetzt ist es einfach vorbei. Es wird halt einfach nicht mehr besser. Ich war kurz weg und jetzt ist Schluss. Irgendwie ist es einfach vorbei gewesen, so. Und das finde ich irgendwie eine geile Erzählung für diesen Typen AJ Styles, der 10 Jahre am Ende bei WWE war, von Rumble 2016 bis Rumble 2026. Und ja auch damals schon reinkam mit so, ah, das ist keiner, der es bei WWE schafft, das ist keiner, der da den Durchbruch macht und sowas, oder, ne, der ist kein World Champ Material und so. Und trotzdem so ein hochrespektierter Wrestler ist, so, auf der ganzen Welt. So, mein persönlicher Lieblingswrestler ever in Ring. So, fertig, aus, Punkt. Und hat dann halt dieses Karriereende, das mir halt einfach sagt, so, der würde das nicht wollen. Und gleichzeitig hat er es ja trotzdem vorher angekündigt und angenommen, so, in vollem Selbstvertrauen, dass er das schaffen kann.
Ja.
Aber dann passiert es, dann kommt es halt irgendwie anders. Und ich finde das ganz interessant symbolisch für seine WWE-Karriere. Und seine Wrestling-Karriere insgesamt auch, so.
Ja, für mich ist das auch rund auf eine
ja.
interessante Art.
Ja.
Ja. Er kam ja sogar mit dem Gear raus, mit dem er vor 10 Jahren debütierte.
Ja, Mann.
WWE.
Ja.
Auch so ein Indiz, dass es vielleicht zu Ende sein könnte. Ja. Ja. Ja, schön zusammengefasst, ey. Ich denke, was bei mir so ein bisschen komisch hängen bleibt, ist tatsächlich noch dieses Post-Match, wo er seine Handschuhe auszieht, sie aber im Endeffekt dann doch nicht auf den Boden legt, sondern wieder anzieht und rausgeht. So, das zeigt mir das, was ich in der Preview angerissen habe, nämlich dass eher so seine WWE-Karriere vorbei ist, aber er tatsächlich nicht aufhört, sondern vielleicht noch ein Jahr TNA macht oder so. So ein bisschen Back to the Roots. Oder, keine Ahnung, gibt's Georgia Championship Wrestling noch? Also das ist ja irgendwo noch hier. Oder GWF gegen Tim Stübing nochmal ein Main Event. Weißt du, einfach so irgendwie da, gegen Nick Schreier, Alter. AJ Styles, Nick Schreier, Retiring Match. Also irgendwie sowas. Das hat mir so ein bisschen gezeigt, so es ist noch nicht komplett vorbei, es ist nur bei WWE vorbei. Weil wenn WWE so eine Stipulation macht und In-Ring-Competition-Shit macht, dann ist das im WWE-Kosmos angesetzt.
Ich hab eine andere Lesart davon. Ich finde die total spannend und ich würde es natürlich unfassbar gerne sehen, dass AJ Styles mir noch was gibt. So. Ich habe eine andere Lesart davon. Wenn der Undertaker damals seinen Stiefel und seinen Hut und seinen Mantel im Ring lässt.
Ja, der hat echt viel Kleidung da gelassen.
Ja, ja, definitiv. Wenn John Cena halt seine gottlos hässlichen Sneakers und seine Schweißbänder im Ring lässt, ne, dann sind das die Männer, Mark Calloway und John Cena, die ihre Wrestling-Charaktere im Ring zurücklassen. Wenn AJ Styles seine Handschuhe auszieht, auf denen ja auch dieses Phenomenal One-Logo ist, so, und sie hinlegen will und dann so realisiert, nee. Und er zieht die wieder an und hält das nochmal so hoch, weißt du, so zeigt es nochmal allen, die da sind, der ganzen Welt, Phenomenal One. Und er lässt sie nicht liegen, er geht mit denen raus, dann sagt mir AJ Styles, ich bin all das hier, ich bin AJ Styles, es gibt nicht Alan Jones und AJ Styles, ich bin das, ich kann nichts von mir zurücklassen, wenn ich hier rausgehe, dann gehe ich mit allem, es gibt nichts mehr, so, das ist es halt. Ich gehe hier nicht nur als Wrestling-Charakter raus. Ich lasse nicht meinen Wrestling-Charakter hier und gehe als Mann raus, sondern ich bin das zu 100%. Ich bin Vollblut-Wrestler. So, ich nehme das alles mit und ich muss jetzt gehen. So, in aller Emotionalität. Das war der Moment für mich, tatsächlich. Ich fand das deswegen extra ergreifend, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, ob es so gemeint ist, aber das habe ich so gefühlt in diesem Moment, dass es bei ihm einfach was anderes ist, als bei so inszenierten Superhelden, wie halt Undertaker oder John Cena. So. Weißt du, der ist AJ Styles einfach nicht. Der ist immer der Vollblut-Wrestler gewesen. Und deswegen ergibt es Sinn, dass er nichts, dass der Ring leer ist, wenn er rausgeht. Weil was will er denn da lassen?
Das ist ein schöner Satz. Dass der Ring leer ist, wenn er rausgeht. Ja. Das ist eine sehr, sehr schöne poetische Lesart dessen. Ich hoffe trotzdem auf meine.
Absolut, um ihn einfach noch ich bin 100% dabei.
Einmal noch TNA World Champ. Aber es ist eine schöne Lesart, die total Sinn macht, wenn man AJ Styles sieht, der nie in Hollywood war, wie die anderen Großen, die dann so Stiefel ablegen und so. Auch eine Bescheidenheit einfach zeigt. So, ne? AJ Styles ist ja dann schon wirklich auch irgendwo auf eine Art immer bescheiden. So. Also im Vergleich zu diesen ganzen anderen Granden, so, ne? Die ihre Stiefel ausziehen, so. Ja, krass.
Und trotzdem kommt er natürlich dann, also ich mochte auch, wir hatten das in der Preview halt, dieses Selbstbewusstsein, mit dem er rauskam zuletzt. So, ne? Auch bei SmackDown hat er nochmal gesagt, ey, willkommen im Haus, das AJ Styles gebaut hat und so. Ja. Der hatte halt komplett den Rückenwind für sich selber gespürt und ja. Ist in das Match gegangen mit dem Selbstverständnis, ich bin es immer noch, Leute. So. Und Gunther zeigt ihm dann, nee, doch irgendwie nicht. So, und vielleicht ist genau das, was so Meta AJ Styles halt einfach gerade spürt. So, ich bin immer noch so gut, wie ich immer sein wollte, aber Mann, die Leute sind einfach krass. So, vielleicht ist es dann doch an der Zeit, bevor ich es gar nicht mehr merke, so ungefähr.
Der wird 50, ne?
Ja, ja.
Jacked wie nie.
Ja.
Also rein physisch imposanter wie nie.
Und ich lieb's aber auch für AJ Styles
auf diesem Niveau zu gehen, damit ich mich nicht daran gewöhnen muss. Und ich glaube, das ist auch das, was ihn umtreibt, AJ Styles im Ring zu sehen, wie er rostig wird.
Ja.
So, sondern der, wie gesagt, also der identifiziert sich so sehr damit, was er da macht, dass er nicht weniger als dieses Niveau halt einfach abliefern will. Ja. Und deswegen dann den Schlussstrich zieht, bevor es zu spät ist. So.
Ja.
Und ey, wie symbolträchtig noch, willst du diesen Schlussstrich ziehen, bevor es zu spät ist, indem du es halt einfach nicht mal merkst. Weil du halt einfach bewusstlos wirst.
Ja. Ach, toll.
Ganz, ganz stark, wirklich. Also, fantastisches Karrierefinale-Match. Und nochmal ein krasser Ritterschlag für Gunther einfach, ne?
Der nächste von vielen.
Ja.
Ja.
Dass Gunther so ein Typ ist, und ich, völlig unabhängig davon, dass es sicherlich von der Company gutiert wird, wenn Leute von Gunther in Rente geschickt werden, dass Leute halt auch gleichzeitig, also so ein AJ Styles auch einfach cool damit ist, dass das Gunther ist. So, das ist auch ein... Das verschenkst du nicht einfach, dass jemand dein letztes Match kriegt, so.
Ja, ja, und auch so ein John Cena und Styles, die können sich das halt aussuchen, ne? Die können halt auch sagen, nein, ich möchte jetzt gegen Randy Orton mein letztes Match haben. Ja. Und dann kriegen die das. So, sonst machen sie es halt nicht. Aber dass die ihn wählen, zeigt halt auch einfach, genau, das Standing Backstage auch so. Gunther hatte halt einfach ein Standing, das kann man, glaube ich, gar nicht so fassen von außen irgendwie.
Ja.
Der ist wirklich so gut, wie er ist. So, das ist, also der muss unfassbar viel richtig machen.
Ja.
In seiner Karriere als Wrestler, als Mann. Unfassbar, dass der das mitbekommt. Ja. So, und er ist halt der Typ, der diese Geschichten erzählen kann. Wir haben es ja gerade ausgeführt, wie toll das dann erzählt wird, auch über das Submission Game und so. Mhm. Das heißt, Cena, Styles, Goldficker und so, diese ganzen Leute, die er retired, die nächsten, die da kommen noch so. Es gibt so viele Ü40-Leute, die in den nächsten Jahren gehen. Die nehmen ja alle ein richtig geiles Match mit. Die nehmen auch eine richtig geile Erzählung mit. Die wollen ja solche Sachen erzählen. Die wollen ja ihr Karriereende erzählt bekommen.
Ja.
Und auserzählen. So. Das haben sie sich erarbeitet. Und Gunther kann denen das geben. Das kann denen kein anderer in so einer Form geben. Das kann auch nicht ein Randy Orton machen. Das geht halt auf so einer narrativen Historienebene oder so. Aber Gunther ist universal einsetzbar für diesen Shit.
Voll.
Der kann jeden retiren. Der könnte jetzt Ilya Dragunov auf eine unfassbare Art retiren.
Ja.
Macht er in 10 Jahren vielleicht. Ich hoffe in 15.
Ich hoffe in 20. Aber ja, also wenn Gunther dann noch auf dem Level ist, ist ja auch ein Faktor. So, und dann Gunther, wenn wir bei Gunther sind, ey, wie Gunther am Ende diesen Sieg, beziehungsweise diese Niederlage von AJ Styles vielmehr nimmt. Das ist so aller Heat wert.
Ja.
Also.
Das Lachen, ey.
Voll. Also, ne, einerseits, wie er das halt im Match macht, wir haben es ja gerade schon einmal nacherzählt, so mit all dieser Kontrolle, so mit all dieser Überlegenheit. Nur um dann hinterher halt wirklich aus ganzem Herzen und voller Häme darüber zu lachen, was er da jemandem kaputt gemacht hat auch so, ne? Das so, ich weiß gar nicht, ob es die Schadenfreude über das Ende ist oder ob es wirklich das triumphierende Lachen über das Aufgehen seines eigenen Plans ist. Ich da steckt aber so viel Bosheit drin.
Ja.
Ey Mann. Das macht ihn so herrlich hassenswert, weil er könnte das natürlich auch mit völligem Respekt, so die Matte ist heiligmäßig, sehen, so ja, ey, Respekt, hast gut gekämpft, aber leider bist du schlechter als ich, so. Aber nee, der nimmt das halt maximal als Heel, so.
Ja.
Entschuldigen Sie, Herr Styles, aber es gibt nichts zu entschuldigen, Sie sind einfach nicht gut genug für mich und ich wusste es die ganze Zeit und jetzt weißt du es halt auch.
Ja.
So, boah, es ist so, das geht so durch Mark und Bein, die Abscheu, die man dafür empfinden kann, ist herrlich.
Und dafür brauchst du auch das Gesicht, was Gunther hat, ne? Diese Fresse und
ja,
so.
Mann.
Der verkörpert dieser nicht ganz ausdefinierte Körper.
Ja.
Das Gesamtbild Gunther, dieses puristische Auftreten mit seinem schwarzen Slip.
Ja.
Krass, er in weiß aussehen würde. Es passt alles.
Ja.
Das Gesamtbild Gunther Und jetzt auch noch mit seinen unfassbaren Skills, die er sich am Mike zugelegt hat, so, ne?
Ja.
Seit Jahren immer besser geworden in den Staaten. Unfassbar, ey, wie perfekt dieser Mann einfach mittlerweile wirkt und ja, waltet, so. Schön. Waltert.
Ja. Ja, wirklich sehr schön.
Oh Mann.
Ja, Mann. Ja, und jetzt ist halt AJ Styles Karriere vorbei.
Mhm.
Also, so. Wie gesagt, mein In-Ring-Lieblings-Wrestler ever. Mhm. Nicht mein Lieblings-Wrestling-Charakter.
Mhm.
Und damit will ich gar nicht sagen, dass der am Mike nichts konnte.
Gar nicht. Schon limitiert im Vergleich zu gewissen Leuten.
Sicherlich, aber halt auch nicht scheiße. Ist jetzt nicht so, dass das ein Ausfall ist und der kein Charisma hat und so. Also gibt ja genug fantastische In-Ring-Wrestler, die halt einfach sonst nichts haben. Das ist bei AJ Styles nicht so.
So ein Cesaro oder so, ja.
So, also ich meine, ey, aber ich verbinde einfach so viel mit AJ Styles. So, ich habe seine Zeit bei TNA halt einfach so genossen und so geliebt, was da wrestlerisch passiert ist. Mich so gefreut, als wir gemeinsam erlebt haben, wie der zu WWE kommt.
Ja.
Mit all den Höhen und Tiefen, die das dann hatte, immer mitgefiebert, so mal sich darüber aufgeregt, was für komische Sachen der macht, dann wiederum abgefeiert, was für geile Sachen der macht und immer sich darauf verlassen können, dass ein AJ Styles Match ein AJ Styles Match ist. Mhm. So. Absoluter, also wirklich so Ende zu Ende einer der wichtigsten Namen für mich und wie ich Wrestling verstehe und liebe, so wow, danke AJ Styles, das für all das, wirklich so, ich hab's geliebt
in all seinen Phasen. Ja, ich habe ja sogar noch die New Japan Phase von ihm miterlebt,
ja,
so, die auch nochmal ganz anders war als die WWE und TNA Phase mit Bullet Club, so, das war auch nochmal eine neue Facette und ich brauchte tatsächlich, ich glaube auch AJ Styles brauchte unbedingt diese TNA und New Japan Zeit, um diesen WWE-Charakter überhaupt so zu bringen, direkt zu debütieren bei einem Pay-Per-View, bei einem der größten Pay-Per-Views überhaupt, so. Das die Historie und der Weg von AJ Styles, der war schon wichtig, dass das so passiert ist.
Ja.
So irgendwie, auch im Kontrast zu solchen Leuten wie halt irgendwie Orton, Cena, diese anderen Legenden halt so. Und das ist gar nicht so einfach, in dem WWE-Kosmos dieses Standing zu haben über deine Vergangenheit vor WWE. Das schaffen wenige in dieser Form.
Ja.
Er schafft das. Auch dahingehend, dass solche Leute wie Michael Cole dann einfach irgendwie so Bullet Club, New Japan, TNA erwähnen und so. Gut, einmal haben sie so eine Kooperation, aber dass das alles so selbstverständlich irgendwie resoniert an AJ Styles, weil AJ Styles AJ Styles ist. Es ist heftig. Und auch das Persönliche, was du gerade ansprichst, so geht mir halt genauso. Ne? Wir haben diese TNA-Zeit beide in einer Phase erlebt. Da kannten wir uns noch nicht, aber wir haben beide gesagt, dass TNA damals halt nicht nur eine Alternative zu WWE war, sondern einfach das bessere Produkt und einfach die Show, wo es um Wrestling geht, die man guckt, so, weil es halt geil ist, weil es halt scheppert, so, aus allen möglichen Gründen. Und das sind einfach AJ Styles und Samoa Joe, die mir das groß gemacht haben, natürlich ODB, Shoutout. So, die für mich einfach dieses Wrestling nochmal von einer anderen Seite gezeigt haben, so, ne? Wenn du immer nur WWE geguckt hast und dann auf einmal TNA 2000, weiß ich nicht, wann war das? 6
ja,
oder so?
So.
Mhm. Plus, minus. Ich sag mal 5. So. Ja. Wenn dann auf einmal TNA da reinkam und dir gezeigt hat, wie viel Facetten Wrestling doch hat und wie geil dieser Sport ist, wenn er auch mal anders passiert oder erzählt wird. So, ne? Und das war halt eben alles festgemacht an diesen paar Leuten und AJ Styles war halt das Flaggschiff so von dem Ganzen.
Ja.
Und dann kam er halt über New Japan, wo er einfach nochmal wrestling-technisch und faction-wise und so richtig anderen Shit nochmal gemacht hat, kam er zu WWE dann und hat dann da auch sofort seinen Platz gefunden mit all seinen kleinen Verirrungen so. Aber diese Smackdown-Nummer zum Beispiel, dieses, ne, House of AJ Styles Build und sowas, das ist halt alles kein Scheiß. Der hat super krassen Shit gemacht. Der hat James Ellsworth overgebracht.
Ohne Scheiß, Mann.
Ja. Ja, und hat jetzt zum Ende seiner Karriere in seinen letzten, ich möchte wirklich Wochen sagen, für mich diesen Grit, so, ne? Mit dem so Leute wie Adam Copeland, Edge und so in den letzten Monaten auch so ihren Shit gemacht haben, diesen Grit einfach nochmal verkörpert, mit so einer Würde irgendwie getragen. Danke, AJ Styles, Mann. Also eine der wichtigsten Figuren in meinem persönlichen Wrestling-Dasein, so, aber auch halt für so viele Leute im Business selbst. Also
ja.
Ey, frag jeden so, ne? AJ Styles ist eine lebende Legende. Kannst du nicht groß genug gewichten, was der für Wrestling getan hat, was der für dich und mich getan hat, was der für so viele Leute getan hat. Geil. Würdiges Karriereende, heftigste Karriere. Love it.
Ja, love it. Ey, krass. Ich finde diese eine Perspektive, die du gerade aufgemacht hast, so spannend. Ist AJ Styles möglicherweise sogar der Türöffner bei WWE dafür, dass man in den Shows angefangen hat, zumindest andeutungsweise zu akzeptieren, dass es auch eine Wrestling-Welt außerhalb von WWE gibt, so, und dass die halt nicht nur irgendwelche Hinterhöfe sind, so, und irgendwelche Indies in den USA, sondern eben ne, dieser Faktor auf der ganzen Welt, so, weil das haben sie bei AJ ja gesagt, so, der Around the World, so, und in Japan und so, und mitunter dann eben Dinge wirklich konkret referenziert, und er war nicht der Erste, der jetzt aus Japan kam und war so, also Finn Balor war ja ein paar Jährchen vor AJ Styles schon bei NXT dann, so,
stimmt,
also jetzt auch nicht der Erste, so, aber vielleicht tatsächlich der Posterboy dessen, bei dem man einfach nicht ignorieren konnte, was für eine Bedeutung der vorher schon gehabt hat, bevor er überhaupt sein Debüt dort gemacht hat. So.
Fällt mir jetzt kein anderer ein, der da einen ähnlichen Impact hat.
Ja. Ja.
Stellenwert auf safe.
Ist inzwischen anders, ne? Bei unter anderem Gunther. So.
Ja, ja.
Bei diversen anderen ist das ganz selbstverständlich, das zu
voll
erzählen, so,
ja,
weil es das gibt. Aber
ja.
Ja. AJ Styles einfach vielleicht nicht nur in Ring, sondern auch in der Hinsicht eine prägende Figur für.
In Vince McMahon-Zeiten, ne?
Ja.
So,
ja, ja,
wo diese ganzen Verbote waren, so, die heute aufgebrochen werden.
Ja. Ja.
Also, man hat dann ja auch irgendwie relativ schnell so Bullet Club-Gesten bekommen von AJ Styles,
ja,
und so, wenn er irgendwie jetzt auf Leute trifft, so.
Ja.
Ja.
Ja, und auch einfach zwei Buddies von ihm rübergeholt und die halt im Prinzip ein Revival davon machen lassen im OC.
Ja.
So.
Ja.
Mit Karl Anderson und Luke Gallows, ey.
Die beiden, ey, die beiden Glatzen. Ja.
Crazy.
Yo, Mann. Also, ich bleib dabei. Ich glaube, AJ Styles wird man nochmal im Ring sehen können, nur nicht bei WWE.
Mhm.
Aber ist auch egal, also ob es passiert oder nicht so. Wenn es nicht passiert, finde ich deine Lesart extrem schön.
Beide können ja auch nebeneinander existieren, ehrlich gesagt.
Irgendwie schon.
Ne?
Ja,
so, also
schon.
Das eine macht das andere nicht unwahr.
Ja.
Aber ich würde es auch sehr begrüßen, wenn es einfach beides ist.
Ja.
Ja, das, ja, aber ansonsten, ey, also, weißt du, Undertaker-Karriereende hin oder her, ich nehme das wirklich, weil es dieser Riesenname ist. John Cena-Karriereende hin oder her, das hier ist wirklich das erste Karriereende im Wrestling, bei dem halt einfach wirklich ein Stück, das ich sehr, sehr in mein Herz geschlossen habe, zu Ende geht. So, das ist der erste, wirklich auf diesem Level der erste, der geht, dem ich wirklich hinterher trauern werde. So.
Also und das der jetzt freiwillig geht, ne? Mal die
ja,
Todesfälle so mal hingenommen, ja.
Genau, klar, natürlich. Ja. Also, ne?
Ja.
Also so ein Abschied, der einfach schwer fällt, der ein Loch hinterlassen wird, so. Weil es gibt niemanden wie AJ Styles. Es wird niemanden wie AJ Styles jemals wieder geben, so.
Mhm.
Und damit will ich nicht sagen, die anderen waren nicht bahnbrechend auf ihre Art, so.
Mhm.
Aber AJ Styles war halt immer AJ Styles. Und keine Ahnung, das habe ich für mich auf jeden Fall ganz, ganz stark realisiert. So, das hat einen anderen Wert, eine andere Bedeutung, eine andere emotionale Komponente für mich als alle anderen letzten Matches, die ich bisher gesehen habe. Alle.
Krass, ja. Ja. Ich glaube, mir wird das mit Samoa Joe nochmal so gehen.
Ja.
Weil Samoa Joe ist für mich so eine Kleinigkeit über AJ Styles, was diesen ganzen Shit angeht, den wir gerade besprochen haben.
Check ich.
So aus TNA-Zeiten. So immer so ein kurz drüber. Aber es ist so ein Ding, ne? Ja. Aber sonst fällt mir jetzt, ja. Ich erinnere gar nicht so viele letzte Matches. Ich habe das Gefühl, das wird jetzt erst gerade immer so aufgezogen.
Ja.
Hatte Shawn Michaels so ein krasses letztes Match?
Ja.
Ja? Weiß ich gar nicht.
Mit dem Taker.
Okay. Ja, stimmt, fuck, ja. Ja. Ja, ach, ich will das gar nicht so gewichten und werten, so irgendwie. Ich kann das gar nicht rückblicken, dann müsste man mich in meiner Gegenwart sehen. Das ist immer verzerrt, wenn man so zurückblickt auf so Dinge auch. Ich weiß gar nicht, wie es bei mir so ist, so. Aber ich fühle voll, wo du herkommst. Ja, das sind besondere Leute, Der AJ Styles ist einer der, könnte da einer der ganz, ganz besonderen Leute sein, ja.
Ist aber auch eine sehr persönliche Sache eben einfach. Also, weil klar. Shawn Michaels zum Beispiel, ey, das war auch ein riesiger Moment. Es war gigantisch. Es war fantastisch inszeniert. Es war also wirklich.
Ach, ich erinnere es jetzt auch gerade, ja.
Übertrieben ja. Großes Kino. Wirklich sensationell. Und jetzt mal völlig davon abgesehen, dass damit dann vielleicht auch ein bisschen gebrochen wurde hier und da nochmal für ein bisschen Saudi-Money. Aber dieses persönliche Attachment zu halt der Karriere von AJ, weißt du, und das, was du vorhin über TNA gesagt hast, so, und diese Phase, wo wir uns noch nicht kannten und was wir so in TNA hatten zu dieser Zeit, das kam auch, aber nicht nur aus so einer WWE-Müdigkeit, sondern das war ja auch wirklich so aufregend und fresh und irgendwie auch unpoliert und teilweise auch nicht geil, aber halt mit so viel Herzblut und eben anders gemacht und so. Ja. TNA ist mein persönliches Coming of Age im Wrestling. So, wo ich auch als Wrestling-Fan einfach so gewachsen bin und so viele Sachen gesehen und gecheckt habe und Bindungen hergestellt habe zu dieser seltsamen Kunstform und diesem Sport. So.
Ja.
Das passierte da. So, das, also wirklich, so wie ich heute an Wrestling dranhänge, das hat mehr mit TNA zu tun, als es mit WWE zu tun hat, weil das so, das, ich habe schon immer so eine Affinität gehabt zu halt so Underdogs und so Emporkömmlingen und so, weißt du, so eben was anderem, einem Gegenentwurf, so. Und das wurde mir dann beim Vergleich mit AEW zum Beispiel einfach ganz krass bewusst, dass das kein Selbstgänger ist. So, weil AEW könnte das auch sein und ist das auf eine Art auch, aber es ist emotional ganz anders bei mir verankert als TNA, weil TNA eben viel stärker an mein persönliches Wachstum und meine eigene Geschichte als Fan gebunden ist und ich mit denen sozusagen zusammen erwachsen geworden bin in diesem Zirkus so. Und ich glaube, das macht es auch nochmal extra emotional, weil das nicht schon Stars waren, als ich reinkam, so weißt du, so wie Undertaker und Shawn Michaels, sondern ich gesehen habe, wie die zu was Besonderem wurden, so, und dann halt eben auch den Durchbruch dann nochmal woanders geschafft haben und so.
Ja.
Und das macht es für mich nochmal extra herzlich.
Ja. Deswegen hängst du dann auch so besonders an diesen Leuten, ja.
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 Voll.
Das ist so ein bisschen vergleichbar mit diesem generellen Ding, so dass jeder von uns so Leute in der Heimat hat oder so, mit denen man irgendwie so eine weirde Verbindung hat, die in der Gegenwart irgendwie vielen Prüfungen irgendwie gar nicht mehr vielleicht standhält, aber die auf so einer komischen Metaebene irgendwie stattfindet, so Schulkameraden und so. Mhm. Weißt du, irgendwie so Leute aus frühester Kindheit und so, mit denen man halt, wie du gerade eben gesagt hast, groß wird. Das macht nochmal irgendwie was anderes, so. Da muss man gar nicht so groß auf Wellenlängen sein heutzutage oder sowas. Aber man hat irgendwie eine Verbindung. So.
Geschichte verbindet.
Ja, und auch Geschichte zu einer gewissen Zeit halt, so, ne? Wenn sich Synapsen in Hinsichten bilden und so.
Ja. wenn man so prägende Dinge miteinander teilt, halt einfach so. Ja. Ich meine, während ich verstanden habe oder geglaubt habe zu verstehen, was Wrestling noch alles sein kann und was funktionieren kann und was nicht, hat ja auch TNA das durchgemacht. TNA war ja auch in dieser Zeit, in der ich das verfolgt habe mit AJ Styles, teilweise wirklich schrecklich.
Ja.
So. Man hat ja auch richtig den Niedergang beobachten können. Ja. Und ganz
mehrmals.
Genau. Ganz dämliche Entscheidungen und schreckliches Booking und, ja. Ne, und Leute, die geopfert wurden für Scheiß und sowas. Aber es war halt special. So, es war halt ein gemeinsames Wachsen und ein Zusammenwachsen. Und deswegen ist AJ Styles mir echt sehr ans Herz gewachsen. Und viele von meinen damaligen TNA-Helden, zu denen habe ich halt nicht diese Bindung, weil die mir nicht in dieser Konstanz über ihre ganze Karriere hinweg eben das gegeben haben. So, AJ Styles ist einfach großartig konstant. Und auch Samoa Joe. Ey Mann, bei aller Liebe, die ich für Samoa Joe habe, weil er ist auch noch mehr Full Package für mich als AJ Styles, weil er einfach am Mic legendär krass ist. So.
Ja.
Für mich Top 5, vielleicht Top 3 Mic-Worker ever.
Ja.
So. Aber Samoa Joe hatte zwischendurch halt auch noch echt eine schwache Phase, wo Samoa Joe nicht Samoa Joe war, so ungefähr.
Wo man dachte so, er hätte einfach jetzt seine Karriere schon beenden müssen oder so, auch in Ring so vor allem.
Genau, genau. Ja. Konnte sich davon dann zum Glück wieder erholen.
Ja, so. Voll.
Aber das gab's bei AJ halt nicht.
Ja.
So. Und deswegen bin ich bei AJ noch ein bisschen näher dran. Für den Moment. Wer weiß, was ich sage, wenn Samoa Joe seine Karriere beendet.
Ja.
Ja, Mann. Fuck.
Fuck.
Aber ja, Dings. Nochmal Cheers auf AJ Styles.
Cheers auf AJ Styles, ey.
Danke für diese Karriere.
Ja. Yeah. Alright. Das war der Rumble.
Ja, berühmte letzte Worte, ne? Hier kommen sie. Wie passend sollen sie noch sein?
Ja. So reagiert Gunther, wenn er Bree-Mode hört.
Halt doch die Schnauze, Alter.
Watschen, links, rechts, zack, vorbei.